herzlich willkommen auf dieser Hochzeitsfeier. Das ist Sneakpot Folge 779 und wir crashen eine Hochzeitsparty und setzen uns dann nach Paris ab, denn wir besprechen Murder Mystery 2. Und demzufolge habe ich bei mir Christoph Perner, den Maharaja.
Bonsoir. Und Bob ist der Typ mit dem Wasserschaden.
Ich habe diesen ganzen Käse gegessen.
Ja, richtig. Ja, vielleicht war das auch das Beste. Nein, ich möchte jetzt nichts vorgreifen. Wir haben Murder Mystery 2 gesehen und da Stefan nicht da ist, hast du dich bereit erklärt, den Film zusammenzufassen?
Ja, habe ich. Ich habe den eher Einser nicht gesehen. Hast du den gesehen? Den haben wir, glaube ich, hier besprochen in der
5. Haben wir den nicht alle gesehen?
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, mal angefangen und dann aber nicht weitergeguckt und dann weiß ich auch nicht, ob ich in der Sendung war. 5-8 irgendwas.
5, ich habe extrem dunkle Erinnerungen dran, aber ich habe Erinnerungen. Also, okay. Aber das kann natürlich auch die Erinnerung an den Podcast sein. Wer weiß das schon.
Also Murder Mystery 2. Wir sind offensichtlich jetzt mit diesen beiden Personen, wenn wir den ersten Film gesehen hätten, schon vertraut. Jennifer Aniston und Adam Sandler spielen ein Ehepaar, das offensichtlich in dem ersten Film auf einer Reise dazu genötigt wurde, irgendwie einen Mordfall aufzuklären. Und daraus haben sie jetzt scheinbar mehr oder weniger versucht, eine Karriere zu machen und sind gerade dabei, sich irgendwie die Lizenz dafür auch zu holen. Weil das nicht ganz so gut läuft, irgendwie ist auch so ein bisschen alles zum Scheitern verurteilt, aber naja, nun sei es wie es ist, sie würden gerne, also sie glauben, dass sie das wahnsinnig gut können und dann kommt eine Einladung von jemandem, den man vielleicht, glaube ich, wahrscheinlich auch aus dem ersten Teil kennt, kann ich nicht beurteilen, eine Figur, die sie hier den Maharaja nennen, der offensichtlich im Geld schwimmt und heiraten wird und er lädt sie auf eine Reise auf eine Insel ein, all expenses paid und ja, dort passiert dann das, was absolut vorhersehbar ist, es passiert ein Mordfall, einer ist tot und der Bräutigam wird entführt und die beiden sehen sich natürlich sofort zuständig zu ermitteln und dann haben wir eine Reihe von Verdächtigen auf einer Insel und alles ist schön und alles ist teuer, aber irgendwie ist alles auch ein bisschen gruselig, weil jetzt plötzlich muss halt eine Mordermittlung gemacht werden. Ich fühlte mich ganz kurz an diesen Daniel Craig Film von neulich erinnert, wo wir mit Edward Norton auf der Insel waren.
Ah, ich fühlte mich an den Gal Gadot Film erinnert. Wo sie, ach, du hast recht, sie waren auf einer Insel. Ja. Nee, wo sie auf dem Schiff waren und Morde passieren.
Genau, so. Und dann macht der Film nochmal einen Sprung und es geht dann in Paris weiter. Große, große Action-Pieces und so weiter. Genau, und dann müssen die beiden halt irgendwie rauskriegen, wer da jetzt dahinter steckt und wer den Bräutigam entführt hat, ob man den wiederkriegt, was mit dem Lösegeld wird. Ja. Und überhaupt und warum und wieso und weshalb. Und das Ganze natürlich, wenn man sich das so denken kann, so Netflix-Komödienmäßig, Adam Sandler in der Hauptrolle, also es ist viel so, ja, absurde
Action, hektische Comedy,
so Adam Sandler-Gequatsche, was man sich so denken kann, kriegt man da auch.
Ja, das trifft es ziemlich, Gequatsche, ja.
Genau, also wie gesagt, wenn du Erinnerungen an den ersten hast, oder fang nochmal an, wie fandst du
so
das denn?
Absurd vage nur, ich habe den gesehen, aber ich bin mir echt nicht sicher. Wir haben da vor 4 Jahren drüber gesprochen und auch nur unter ferner Liefen, also deswegen, man kann unserer Seite nicht mehr entnehmen, wer den Film gesehen hat. Wie fand ich das? Ja, nett. Es hat nicht wehgetan, aber es war auch irgendwie, hat es nicht viel gebracht. Also, wie du sagtest, so Adam Sandler-Gequatsche, hektische Comedy-Action, überzeichnete Figuren, ja, der Maharaja zum Beispiel, oder auch die anderen nehmen wir auch der, na, wie heißt der, dieser FBI-Fuzzi?
FBI?
Peter Strong?
Nee. Mark Strong.
Mark Strong.
Nee, der ist auch Privatermittler.
Oder so, ja.
Ja, der FBI ja, oder Interpol-Typ ist von Danny Boone gespielt.
Ach so, ja, richtig. Nee, ja gut, der war für mich französischer Polizist irgendwie. Der Überregionales hat, fand ich, hatte der nicht.
Der sich immer an die Hoden fassen lassen möchte, von allen möglichen Leuten, Geschlecht egal.
Natürlich.
Vollkommen bescheuerter Witz, aber kommt immer wieder.
Aber stimmt, ich glaube, der hat auch im ersten, ja doch, ich habe den ersten gesehen. An den kann ich mich erinnern. Wo der die immer deckt auch, was er ja hier jetzt auch wieder macht. Das fand ich sogar ganz lustig, wo sie sein winziges Elektroauto irgendwie
den Citroën Ami
leer gefahren haben und die dann anrufen so, wir haben dein Auto stehen lassen, war leer, wir haben dafür ein, was weiß ich, Maserati geklaut. Ein
Lamborghini geklaut, den können sie haben, wenn wir damit fertig sind.
Also okay. Okay. Ja, also auf dem Niveau waren die Witze. Und das war noch einer der besseren. Ja, viel gebracht hat es nicht. Also
ich habe 40 Minuten gebraucht, um das erste Mal richtig zu lachen.
Ja.
Was erstaunlich ist, weil der Film ist enorm kurz. Also der steht in der IMDb, steht er mit 1:30. Das stimmt aber natürlich nur, wenn man den Abspann dazu nimmt. Ja. Ich habe tatsächlich mal genau in dem Moment, wo der Abspann anfing, auf die Fernbedienung gedrückt, damit diese Timeline unten hochspringt. Mhm. Und da standen wir bei 1:19. Da kannst du jetzt noch den Vorspann abziehen, dann ist der wirklich, ist echt wirklich kurz. Ja. Und da dann festzustellen, dass ich erst 40 Minuten gebraucht habe, da sind wir dann schon in Paris. und zwar in dieser Verfolgungsjagd, wo sie in dem Van drin sind. Wenn dieser Kampf da drin losgeht und ja, Äxte und Waffen und Koffer und alles Mögliche durch die Gegend fliegen und die Kommentare dabei. Da, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was es war, aber da habe ich angefangen zu lachen. Ab da war ich dann auch plötzlich ein bisschen mehr amüsiert. Und dann kam diese Sache mit dem Citroën, kam ja dann noch später danach. Dann noch eine Szene am Ende auf dem Eiffelturm, wo er mit zwei Pistolen irgendwie Nicky Two Guns und so, diese Szene ist auch ganz lustig.
Ja, ich meine, die Schießszenen sind ja eh immer, weil er ja so extrem schlecht schießt. Ja. Er schießt ja so Stormtrooper-mäßig.
Genau.
Das ist, ja, es ist ganz lustig, aber es sind halt schon müde Scherze eigentlich.
Eigentlich ja. Aber auch die Szene ganz am Anfang auf der Insel, wo er, wo sie immer diese Tür verbarrikadieren. Und dann kommt immer wieder
und er
verbarrikadiert jedes Mal wieder. Ich sage, I have to move all this shit again. Und muss er wieder alles weg. Und er macht es immer wieder. Und so, das hat
weil
so
lässt er ja jeden rein. Ja. Also warum verbarrikadiert er die überhaupt, wenn er eh jeden reinlässt? Ja. Also, total bescheuert.
Das waren so Momente, wo es so ein bisschen zum Schmunzeln da, so okay. Aber es waren halt eher so Situationen, gar nicht so sehr jetzt die Gags, die erzählt wurden. Ja. Es hatte halt nicht diesen, also dieser Fall ist halt nicht die Bohne komplex oder so. Macht auch überhaupt nicht, also man darf das jetzt, weil ich den hier diese, ach Gott, jetzt komme ich hier nicht, ich habe Wortfindungsstörung, den Herrn Daniel Craig mit seinem Benoit Blanc, Da kann man ja so mitpuzzeln und kann so ein bisschen mitversuchen, die Drehungen und Wendungen der Story zu enträtseln. Das geht hier nicht, weil hier sind keine.
Nicht
sind
viel Drehung und Wendung, nee.
Das ist alles sehr holzschnittmäßig. Vielleicht auch bei 1:19 abzüglich Vorspann auch irgendwie verständlich. Mhm. Von daher der hat halt so dieses hektische Adam Sandler, Jennifer Aniston Gequatsche, wenn sie sich dann da immer so an es ist, manchmal hat man das Gefühl, es ist so wie so ein Hühnerhaufen, wo dann einer reinrennt und Buh schreit und dann scheucht's alle Schauspieler so auf und sie müssen alle wild durcheinander rennen und ganz viel gackern und durcheinander reden und dann beruhigt sich die Szene wieder und irgendwie soll es dann lustig sein, immer mal wieder, und das funktioniert halt mal und oft auch nicht. Dadurch, dass es so dieses Thema indische Hochzeit oder indisch angehauchte Hochzeit. Am Anfang hat es natürlich, am Anfang ist mal kunterbunt und auch ganz schön anzuschauen, so, weil es halt, gibt halt was zu sehen. Dieses Hotelzimmer oder dieses Zimmer da auf der Insel, das würde ich auch mal für ein paar Tage bewohnen, was sie da hatten. Das war schon, dass man das Cabrio-Dach aufmachen kann. Nicht übel. Ja, ja, aber es war, ich glaube, man tut sich nicht weh, wenn man den guckt, aber man verpasst doch absolut nichts, wenn man den
nicht lässt. Nee, absolut nicht. Nee, es ist eigentlich, ja, es bringt eigentlich nichts.
Ja.
Ich glaube, wir können da ein Dings drunter machen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Stefan, was hast du uns da, was hast du dir dabei gedacht?
Ja, Stefan kann heute nicht und hat aber auch gleich gesagt so, ja, er hat eh nicht viel dazu zu sagen, zu seinem eigenen Film.
Ein Geständnis von, was habe ich denn da gemacht?
Tja, manche gestehen es halt ein und andere nicht.
Nee, ich, also, ja, weil es ja Überleitung machen, kommt erst noch die Droge der Wahl dazwischen. Ja, nee, gut,
okay. Noch einiges dazwischen.
Punkte müssen wir noch geben.
Ja. Mhm. Ja, dann fangen wir mal an, hm?
Soll ich mal anfangen? Mhm. Ja, 5,5, sag ich mal. So ganz knapp oberhalb der Mitte, weil ich tatsächlich ein paar Mal gelacht habe und zum Ende hin, also speziell als ich die Rolle von Mark Strong, den hatten wir, glaube ich, den hast du ganz kurz erwähnt am Anfang, den sehe ich ja immer sehr gerne. Ja. Und der, am Anfang wirkte es so, als ob er nur so ein bisschen Nebencharakter ist. Und das wurde dann aber zum Ende hin noch stronger, Achtung hier, Wortwitz, dann den sehe ich halt gerne und dadurch fand ich es dann am Ende so ein bisschen, hat es mich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit abgerungen, als ich das am Anfang vielleicht für den Film übrig hatte. Von daher, da komme ich dann auf knapp oberhalb der Mitte und bin bei 5,5.
Ja, ich bin auch so etwa irgendwo um die Mitte. Aber also er hat halt auch so wenig nachgewirkt. Ich kann mich noch schwer erinnern und ja, an so ein paar Gags, aber es ist halt doch ziemlich sinnlos. Deswegen, ja, komme ich so in einem ähnlichen Bereich raus, also so bei 4.
Okay.
3,5? 4? Ah, 4.
Gut.
Nach neuer Rechnung natürlich.
Ja, das ist immer neue Rechnung jetzt. Ja. Das ist mir zu kompliziert. Aber von mir aus.
Also, was trinken wir denn heute?
Ja, habe ich drüber nachgedacht. Jetzt wäre natürlich Old Monk wäre eine Option.
Ah, okay, ja.
Aber ich glaube, es wurde viel Champagner in den Helikoptern getrunken, aber ich hatte jetzt auch keinen, also ich habe eine Flasche Champagner irgendwo, aber ich wollte sie jetzt nicht aufmachen.
Ich kriege die Flasche nicht auf. Ich werde wahnsinnig.
Von daher dachte ich mir, es sind so tölpelige Amerikaner, die da durch Paris und irgendwelche Südseeinseln stolpern und sich daneben benehmen. Es wird auch ein paar Mal so drauf angespielt, so, ach, Amerikaner. Deshalb dachte ich, ich muss was Amerikanisches trinken und deshalb habe ich jetzt hier Knob Creek Rye, den ich einfach pur trinken werde.
Okay.
Ich hatte keinen Bock, irgendwas zu mixen heute. Auch keine richtige Idee.
Ich habe die Gelegenheit genutzt, weil sie in Paris sind und trinke meinen Lieblings- Pastis von Ricard Plante Fraîche, den ich auch schon häufiger hier getrunken habe und die Flasche wird schon langsam leer, langsam. Naja.
Ja, ich bin auch gerade Bestellung am Zusammenklicken. Mir ist mein gesamter Gin mehr oder weniger auf einmal ausgegangen. Hier so 4 Flaschen oder so von meinen Standard-Gins alle auf einmal leer gemacht und jetzt guckst du, da willst du irgendwas mixen und denkst du, oh, jetzt muss ich das teure Zeug benutzen. ja, es dringend aufgefüllt werden, von daher.
Ja, ich habe letzte Woche auch eine Bestellung gemacht und habe dann, als sie auf dem Weg zu mir war, ist mir mehrere Sachen eingefallen, die ich auch noch eigentlich gebraucht hätte. Also ich glaube, ich mache jetzt direkt morgen wieder eine Bestellung.
Mut hat Mut, ne?
Mut hat Mut, genau.
Also du trinkst Pastis, ich schreibe das hier mal rein und ich trinke
Rye. Right. Ja, ich schreibe das eh mal
auf. Ach, du schreibst es eh mal auf, okay. Genau, ich schiebe jetzt einfach mal den Nachtrag hier dazwischen, weil das ist noch so ein bisschen Thema Film und du hast es gerade schon angeteasert. Kein Pardon. Ich nehme an, darauf zielte das ab, als du eben sagtest, manche geben es zu und manche nicht. Ich bleibe fest bei meiner Meinung und ich habe mir Verstärkung geholt, beziehungsweise holen lassen. Oha. Der Willems hat mir eine Nachricht geschrieben, vielen Dank dafür. Ich möge doch mal bitte in den Podcast Babylon Berlin, nee, Baywatch Berlin, jetzt habe ich es falsch gesagt, Babylon Berlin ist die Serie, Baywatch Berlin, reinhören. Das ist der Podcast von Klaas Häufer Umlauf. Und dort würden sie auch über Kein Pardon sprechen. Und muss man auch gar nicht weit reinhören, wenn man sich das nicht komplett geben möchte. Vielleicht hört den ja aber jemand von euch auch ohnehin. Dann habt ihr es vielleicht gehört.
Unheimlich viele, glaube ich. Ich glaube,
ja, klar,
sind ziemlich die meisten.
Der ist ja nun auch nicht ganz unbekannt, der Herr. Genau, und so war es dann auch. Die haben da gleich am Anfang der Sendung, kommen sie irgendwann auf den auf das Thema, und Klaas outet sich als großer Fan dieses Films und erklärt unter anderem auch, dass wohl irgendwie seine Show in diesem Studio aufgezeichnet wird, wo dieser Film auch gedreht wurde. Und irgendwie, was sagt er an der einen Stelle? Sagt er irgendwie die Stelle, wo die Fernsehansagerin den lustigen Glückshasen vernaschen will, immer da, so backstage, so in so einem Gang irgendwo. Das sei die Stelle, wo er immer nochmal nachgeschminkt werde, bevor er rausgeht. Also zum einen hat er wohl da irgendwie so eine Beziehung zu dem Film, und zum anderen sagt er dann aber auch, jeder, der im deutschen Fernsehen tätig ist, kann bestätigen, dass alles, was in diesem Film vorkommt, komplett wahr ist. So, ich paraphrasiere ein bisschen, aber so ungefähr das hat er gesagt. Und ich fühlte mich verstanden von Klaas Häufer Umlauf. Denn der hat im Grunde, ich glaube, der hätte mir zugestimmt, wenn er in unserer Sendung gewesen wäre letzte Woche.
Sicher hätte er das, ja.
Und er hat auch irgendwie gesagt, wenn einer von euch, ich weiß nicht, ob er die Hörer meinte oder die Leute, die dann noch mit ihm den Podcast aufnehmen, wenn einer von euch den Film noch nicht gesehen hat, ruft mich an, ich komme vorbei und erzähle euch den Film von vorne bis hinten, ich kann ihn von vorne bis hinten nachsprechen. Also er ist ja genauso aufgestellt.
So zu sein,
ja. Ist genauso aufgestellt wie ich, das könnte ich auch. Also Klaas, wenn wir daraus eine Sendung machen wollen, dass wir den Film einmal komplett nachsprechen. Ich bin dein Mann, ruf mich an.
Ich habe übrigens mal geschaut, er ist bei Spotify auf Platz 16 der meistgehörten Podcasts, deutschen Podcasts.
Ja. Genau. Also, Willems, danke für den Tipp. Das ist der Support, den ich brauchte nach der letzten Sendung, nachdem ich hier so unverstanden zurückblieb mit meiner Liebe für diesen Film. Jetzt ist alles wieder gut. So viel zu diesem Nachtrag. Und dann kommen wir jetzt zum wahrscheinlich größten Programmpunkt für heute.
Möglicherweise.
Es wird jetzt Zeit, dass wir da endlich mal zu kommen. Ich bin ja auch vor allem schuld, weil ich langsam geguckt habe. Eigentlich habe ich jetzt schnell geguckt, aber ich habe spät angefangen. Picard, dritte und letzte Staffel, soll unser Thema sein. Und ich glaube, wir splitten das in eine allgemeine Besprechung und in einen Spoilerteil, oder? Weil das wird schwierig sonst.
Ich weiß nicht mehr so recht, was wir im allgemeinen Teil groß besprechen können, aber das ist, ja, okay, so machen wir es. Also jetzt kommt erstmal die allgemeine Besprechung.
Genau.
Die wird kurz.
Genau.
Richtig.
Also, was kann man sagen?
Also, vielleicht erstmal die ersten beiden Staffeln, falls ihr die nicht mehr so im Kopf habt. Kurz zusammengefasst, die erste Staffel war so das Thema Androiden, irgendwie neue Arten von Androiden und irgendwie
die wurden gebannt, genau, und dann mussten sie in den Untergrund gehen und
genau. Und war es da schon, wo Picard gestorben ist, oder ist er erst am Ende vom zweiten Teil gestorben?
Nee, das war da schon. Ende erster Staffel ist Picard ein synthetischer Organismus geworden.
Am Ende ist er auch ein Android. Und dann in der zweiten Staffel war so eine alternative Zeitgeschichte, ein Haufen Zeitreise und so dystopische Parallel-Zeitstränge.
Und ganz viel unsere Zeit hier, oder beziehungsweise, glaube ich, 2040, ich weiß nicht mehr genau, aber so Pi mal Daumen unsere Zeit plus minus.
Ziemlich genau unsere Zeit, ja.
Und von daher
Genau, und worauf wir auch noch hinweisen könnten, wäre, dass in der ersten und der zweiten Staffel so die Leute, die Picard umgeben, so ziemlich ähnlich sind. Also er hat da im Endeffekt so ein Raumschiff-Team wieder neues, hat auch ein neues Raumschiff, die La Serena. Seven of Nine kommt dann irgendwann dazu, die dann in der zweiten Staffel zum Kern gehört. Ich glaube, in der ersten noch nicht, oder?
In der ersten taucht sie mal auf und ist so on-off für ein paar Episoden dabei, aber in der zweiten gehört sie dann mehr oder weniger genau. Für die ganze Staffel dazu.
Auch mit einer Liebesgeschichte zwischen ihr und Ruffy, die ja auch zur Stammbesetzung gehört, schon seit der ersten Staffel. So, und jetzt kommt die dritte Staffel.
Warte kurz, Hauptthema der zweiten Staffel war so ein bisschen Q und Q ist Q und auch ein bisschen die Borg.
Und halt schon viel. Nicht nur ein bisschen die Borg, schon ziemlich die Borg, oder?
Ja, und ein Kommentar, also ganz viel Exploration von Picards Kindheit und seinem Kindheitstrauma.
Stimmt, Gaius Balta ist der Vater von
genau, und Picard. Und sein Kindheitstrauma und warum er nicht lieben kann und ja, so und dann ganz viel Kommentar auf unsere heutige Welt und Umweltverschmutzung und soziale Unruhen und so weiter und soziale Ungleichheit und bla bla bla. Aber halt
ein bisschen alles, bemüht, aber schon ganz okay.
Ja, ziemlich bemüht, weil halt nicht irgendwie schlau in einen Sci-Fi-Kontext verpackt, sondern halt so gehen wir halt in die Zeit zurück und lassen unsere 24. Jahrhundert Leute dahin stehen und quasi über das 21. Jahrhundert den Kopf schütteln. So, das, so da, auf der Ebene ist Kommentar halt nicht besonders subtil verpackt oder clever verpackt, sondern die stehen halt wirklich da und schütteln den Kopf. So, okay, ja, haben wir verstanden. Genau. Und von den alten TNG-Personen tauchen in der ersten oder in der zweiten Staffel, ich glaube in der zweiten Staffel.
Dachte schon der ersten, aber.
Mal ganz kurz. Ja. Also Data taucht in der ersten mal auf und stirbt auch in der ersten. Und in der zweiten taucht Riker.
Was ja schon ein bisschen lustig ist, weil Data ja schon in einem der Filme gestorben ist und jetzt stirbt er halt wieder.
Nee, es war auch die erste Staffel, da taucht Riker auf kurz, der macht ja dann am Ende auch da die große Raumschlacht, da
ist ja,
zu sehen. Und in einer Seiten...
taucht er dann nicht mehr der Titan sogar auf?
Ja, oder genau.
Shang-He?
Und Counselor Diana Troi ist auch einmal kurz zu sehen, glaube ich, nur in einer Episode.
Und Will Wheaton, der Reisende.
Will Wheaton, Ende der zweiten Staffel, mal ganz kurz. Genau, so. Und ansonsten, wie du gesagt hast, Seven of Nine, die einzige große. Und ja, es kommen noch ein paar andere.
Ja, Hugh
die und
dann sofort töten im Endeffekt.
Richtig. Und ja. Also, okay. So viel dazu. Dann.
Genau, aber sie haben ja auch ein neues Team aufgebaut. Ja, richtig. Man hat das Gefühl, so ein neues Schiff, zwar ein kleines, das keine Relevanz hat. Es hat auch keine, ist kein echtes Sternflottenschiff, sondern eher so ein privates, mehr oder weniger. Aber sie haben eine neue Crew, so ein bisschen Swashbuckler-mäßig. Und jetzt kommt die dritte Staffel.
Die dritte Staffel, so. Und ich glaube, irgendwie im Lastenheft stand wohl, also erstmal neues Autorenteam, gell?
Ach, wer hätte das gedacht? Hätte man kaum gemerkt.
Und Leute dabei, die, also der jetzt habe ich seinen Namen nicht, Terry Matlas, heißt er so? Irgendwie so ähnlich, bin jetzt
keine Ahnung. Grad
nicht 100% sicher. Seines Zeichens sowohl in TNG in einer kleinen Cameo-Nebenrolle mal drin gewesen, als auch schon Autor bei dieser Serie. Dann, glaube ich, für Enterprise geschrieben, für Voyager viel geschrieben und jetzt bin ich ein bisschen dünn bei den restlichen Sachen, die er noch gemacht hat, aber auf jeden Fall, sagen wir mal, jemand, der die Connection zum Alten definitiv hat und offensichtlich die Idee, weil das die letzte Staffel ist, von der Picard-Serie, und so den sich vorgenommen, wir bringen the band back together und man muss der ganzen Sache einen runden Schlusspunkt geben. Und ich meine, die Serie hatte, TNG hatte ja einen runden Schlusspunkt am Ende der siebten Staffel.
Ja.
Und dann kamen die Filme und haben alles komplett kaputt gemacht. Was in irgendeiner Art und Weise ein guter Schlusspunkt war.
Obwohl die gar nicht so schlecht waren, fand ich.
Naja, komm, also.
Fandst du die so schlecht?
Oh,
fand die ganz okay.
Nee, ich fand die schon ziemliche Grütze, ehrlich gesagt. Star Trek-Filme habe ich selten einen gehabt, der mir gefallen hätte. Also die neuen schon mal gar nicht, die neuen Kirk-Dinger da von Abrams.
Ja.
Nee, und die TNG-Filme, denen konnte ich immer so ein bisschen was abgewinnen, weil es halt meine Charaktere waren.
Ja, aber vielleicht lag es daran, ja.
Aber faktisch, wenn du die, also wie oft hast du die gerewatcht? Also ich persönlich.
Vielleicht einmal.
Ich habe, glaube ich, diesen einen, was war es?
Also den mit dem PK-Klon habe ich mindestens zweimal gesehen.
Ich habe einen davon nochmal rewatcht, bevor die PK-Serie anfing, weil irgendwo in irgendeinem Twitter stand, dass man Szenen aus diesem Film verstanden haben muss, damit man weiß, wie das da jetzt losgeht in PK Staffel 1. Da habe ich den nochmal angeschaut und auch da wieder gemerkt, dass der einfach, dass diese Filme fühlten sich
außerdem, das wurde auch übertrieben, fand ich, dieser Bezug, dass man das nur versteht, bla bla bla.
Ja, ja. Also,
Unsinn.
Genau, also was machen sie jetzt hier? Sie bringen die Band zurück zusammen und sie...
Schmeißen das alte Schiff einfach weg. Man kommt in diese Staffel rein und alles, was man von den ersten zwei Staffeln kannte, ist weg. Ja, es wird überhaupt, wird gar nicht drüber gesprochen. So die ganze Crew, das Schiff, alles hat einfach keine Relevanz mehr. Es taucht gar nicht, wird gar nicht drüber geredet, dass es die mal gab. Ja? Genau. Nur eine Person, nur Ruffy, wird halt mit durchgezogen. Ich weiß nicht, vielleicht weil sie eine Liebesbeziehung mit Seven of Nine hatte und sie deswegen vielleicht irgendwie als interessant wahrgenommen wird. Diese Liebesbeziehung wird hier aber auch überhaupt nicht weitergeführt. Und
naja, nee, nicht weitergeführt, aber zumindest erwähnt. Also es gibt so, wird es dann mal so, ha, wie geht's dir und ja, so.
Genau, oder irgendjemand anderen gegenüber wird es, glaube ich,
Worf darf dann einen Kommentar darüber machen, dass er auch schon mit Geliebten in den Krieg gezogen ist und dass das immer irgendwas aber Besonderes.
Dass die dann zum Teil später nebeneinander arbeiten und so und dass da vielleicht irgendeine Art von Spannung daraus entstehen könnte, dass sie mal eine Liebesbeziehung hatten, was ja in der zweiten Staffel thematisiert wurde. Ja, da wurde ja thematisiert, wie schlecht Raffi damit umgehen kann und wie sehr das ihre Arbeitsbeziehung auch belastet, ja. Ist jetzt hier überhaupt nicht mehr Thema. Also man hat so das Gefühl, so alles, was wir in den ersten zwei Staffeln gemacht haben, ist uns scheißegal und spielt keine Rolle mehr.
Bis hin zu dem, was am Ende der zweiten Staffel passiert. Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, dass ich nichts spoilere. Aber am Ende der zweiten Staffel, kommen wir gleich im Spoiler-Teil vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf, passieren ja auch nochmal Sachen, die eigentlich Auswirkungen haben müssten auf das, was hier passiert.
Und da bin ich gespannt. Ich habe gar keine Ahnung, was du meinst. Aber ja, ich bin gespannt auf den Spoiler-Teil.
Wird auch alles aus dem Fenster geschmissen. Also wer wieder auftauchen darf, ist, wie du gesagt hast,
alle.
Raffi.
Ach so, das meinst du.
Genau. Und ansonsten halt so die komplette Bridge-Crew von
TNG.
Von TNG. Und dazu halt, wie wir es hier anfangs erwähnt haben, Data stirbt vor der ersten Staffel von Picard, dann stirbt er in der ersten Staffel von Picard und jetzt, ja, Data bräuchten wir zurück. Well, Alex Kurtzman, fuck yourself. Ja, genau. Den bauen wir einfach wieder zusammen. Also dann nehmen wir jetzt hier irgendwo steht ja noch B4 rum.
Und Lore.
Und Lore, also nee, ich glaube, es ist der Körper von B4, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube.
Der älter geworden ist, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, Mai, das ist wegen irgendwann.
Ja, genau.
Das finde ich ja irgendwie nett, weil das ist uns halt als Zuschauer.
Das ist alles nett in dieser dritten Staffel. Das ist vielleicht auch eins der Probleme.
Also in den anderen beiden Staffeln hat es mich ja aufgeregt, wie sie versucht haben, irgendwelche bescheuerten Vehikel zu finden, um immer und immer wieder Brent Spiner in die, auch wenn ich den sehr verehre und sehr
gerne. Oh ja, stimmt. In der zweiten war es schlimm, ja.
Als noch
einen anderen Bösewicht und noch ein Bösewicht und noch, das war furchtbar.
Und
ja.
Ich meine, dass der Schauspieler altert und dass das halt schwierig ist, wenn er Data spielt, der eigentlich nicht altern kann.
Ja.
Das ist ein Dilemma. Aber dass das Dilemma nun mal existiert und wir irgendwie damit umgehen müssen und dass wir alle, aber die Fans, alle Data gerne sehen wollen, ist ja klar. Dann musst du halt eine blöde Erklärung finden, Und dann kannst du das doch einfach machen. Also ich meine, dann
aber
sie haben halt nicht, sie haben halt nicht eine blöde Erklärung gefunden für einen gealterten Data, obwohl sie ihn trotzdem gemacht haben. Sie haben am Anfang der ersten Staffel einen gealterten Data gemacht und ihn dann sterben lassen. Warum? Sie hatten es doch schon.
Ja, den haben sie aber nicht nur alter, nee, haben sie den nicht mit Computer.
Ja, aber der sah trotzdem aus dicker schrumpeliger und so. Vielleicht hätten sie sich das nicht leisten können, okay. Und dann haben sie halt tausend andere schwachsinnige Ideen gehabt, wie man jetzt immer und immer wieder Brent Spiner noch in irgendeine Sternchen-Sternchen-Zungenrolle einfügen kann, wo die Männer in dieser Linie über 400 Jahre offensichtlich immer exakt gleich aussehen. Das ist auch sehr, sehr seltsam.
Das ist super, ja.
Völlig verblödet. Okay. Und jetzt halt irgendwie, jetzt haben sie halt endlich mal gesagt, so, ja, ihr Android irgendwie Alterungsdingens, wissen schon hier, Sci-Fi und so. Und da bist du doch dann aber bereit, als Fan zu sagen, ja, na klar, ich weiß, ihr habt das Problem, es geht nicht anders. Deshalb,
ja, klar.
Ich kaufe das jetzt einfach, ja, das ist halt Data und er sieht jetzt halt so aus, meine Güte. Und dass sie das sich nicht vor zwei Staffeln schon getraut haben, ist halt, naja, und dann wurden halt alle anderen zurückgebracht, ja, Worf und Troy und Crusher und bis auf Will Wheaton, der ist der einzige von der Brückencrew, der nicht wieder auftauchen darf. Geordi, alle wieder da.
Ist halt Fanservice, gell? Also diese Staffel ist, natürlich hat die auch noch so einen Plot, kann man auch drüber reden, ob der sinnvoll oder gut ist, aber wie auch immer. Aber in erster Linie ist es halt Fanservice. Und das geht halt bis dahin, dass Geordi jetzt so ein Museumswärter ist, der so eine Museumsraumstation, oder? Das war er, der das leitet, oder?
Ja, ja.
Leitet, wo diese ganzen alten Raumschiffe rumhängen. Ja, die hängen da einfach, was einfach nur dafür da ist, dass der Zuschauer jetzt einfach sich nochmal die Voyager anschauen kann und nochmal die D-Enterprise und nochmal die E-Enterprise und nochmal, keine Ahnung, jeden anderen Scheiß, der da rumhängt.
Die Fein und die A-Enterprise.
Ja, genau. Und denkt so, ja, das ist alles wunderschön. Es hat überhaupt keinen Sinn. Aber, warum nicht, gell? Ist halt Fanservice, nichts anderes.
Ja, die E-Enterprise übrigens nicht. Die ist dann nicht. Und darüber machen sie auch einen schönen Witz. Kommen sie irgendwann nämlich dahin und suchen da irgendwie nach einem Schiff und dann sagt, glaube ich, einer, ja, die E-Enterprise können wir ja nicht benutzen und dann gucken sie alle Worf an und Worf sagt, das war nicht meine Schuld. Und das spielt irgendwie auf, soweit ich das verstehe, auf nichts auf an. Was, nee, eben nicht. In dem Film haben sie
echt nicht?
Haben sie sie zwar kaputt gemacht,
haben sie sie kaputt
aber ich glaube nicht
mich
richtig. Nicht,
die ich war, kann mich dran erinnern, wie die D abgestürzt ist, aber
nee, ich glaube, die E haben sie irgendwie, die ist vorne kaputt gewesen irgendwie, aber faktisch nicht so, dass man sie nicht hätte reparieren können. Also da haben wir schon schlimmere Sachen gesehen.
Ja, das kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern.
Das ist, glaube ich, einfach nur ein Scherz quasi, so nach dem Motto, auf was wir nicht gesehen haben, aber wo wir offensichtlich jetzt alle wissen, dass Worf das kaputt gemacht hat. Und das ist so einfach, damit sie nicht diese blöde E-Enterprise, die ja nur aus den Filmen ist, die ja irgendwie eher alle Hardcore-Fans nicht leiden können.
Ich mag sie, sie ist
du magst
schön.
Sie eh?
Ja. Nee. Das Design, also über das Raumschiff-Design können wir eh noch reden.
Okay.
Ich finde, das war ein schönes Raumschiff-Design. Also, wir hatten es ja neulich, haben wir beim Bouldern drüber gesprochen, dass ich da schon auch einen Fetisch habe, was diese Raumschiff-Designs angeht.
Ja.
Ich finde die Titan zum Beispiel finde ich unfassbar hässlich, weil die so ein und die hat ja eine zentrale Rolle hier, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass der Riker auf der Titan ankam oder kam der auf der Shenhe an in der ersten Staffel?
Ich glaube, der kam schon auf der Titan an, deshalb zieht's
die. Aber er hat auf jeden Fall die Titan mal kommandiert. Also es war die Titan war halt sein erstes Kommando und jetzt sammeln sie sich halt wieder auf der Titan. Und ich finde das einfach, das ist so oldschoolig hässlich. Das ist so, die Untertassensektion ist nicht, die hat nicht irgendwie sowas organisches, geschwungenes wie die D und die E, sondern die ist halt so eine Kuchenscheibe oder so eine Scheibe mit harten Kanten vorne.
Ja, die sieht aus wie so ein Deckel von irgendwas, ne? Die hat so angefasste Seiten nach innen rein.
Ja,
sieht so aus, als ob man die auf einen Eimer stecken müsste, die Untertassensektion.
Ja, und im Endeffekt, das ist halt eine Referenz auf eine Zeit, die ich einfach nicht mag, nämlich Genau, auf TOS. Das ist halt, die waren damals auch schon so hässlich. Und in den 60ern hat das halt von mir aus gepasst. Da war ich halt nicht dabei. Aber ich finde das nicht mehr angemessen. Also da finde ich selbst die Designs von den Kelvin Enterprise finde ich besser, weil die irgendwie modern aussehen. Die sehen zwar immer, also die haben noch diesen Bezug zu TOS vom Design her, aber sie sehen halt modern aus. Und ich finde, die Titan sieht nicht modern aus. Also ich finde die nicht schön.
Mich hat, und da haben wir auch schon drüber geredet, mich hat einfach aufgeregt, dass die Special Effects an der Stelle scheiße aussahen. Also es gibt so eine Szene.
Ja. Haben wir uns zusammen angeschaut, war schlimm.
Es gibt so eine Szene, wo sie die Titan dann aus dem Space Dock rausfliegen. Und das wird dann so ganz majestätisch, so wie jetzt Orville das auch an der Anfang der letzten Staffel gefeiert hat. Ja, guck mal hier,
wie es nervig
jetzt,
ist,
wie es jetzt hier rausfliegt und dann so ganz langsam und dann geht das Dock so auf und die Krankheit von Discovery haben sie rübergerettet, dass auf den Brücken, die sind alle sehr dunkel, die Brücken, da ist kein richtiges Licht im Vergleich zu dem,
was noch dunkler. Ich habe da eine so eine Bilderserie gesehen, wo sie so Vergleiche von Brücken von der D bis zu Picard jetzt und auch Discovery. Es wird konstant dunkler. Es wird
konstant
also fast
dunkler. Und wo ich mich bei Discovery schon drüber aufgeregt habe, da sind immer gleißend helle Lichter in die Wände verbaut, die uns immer von hinten blenden. Also, da habe ich mich schon bei Discovery drüber aufgeregt. Das ist jetzt hier bei Picard auch so, auf der Titan und später auf den anderen Schiffen, wo sie dann auch noch sind, auch noch. Es blendet immer von den Seiten irgendwie aus den Wänden raus. Vollkommen sinnlose Konstruktion, aber halt geil für Lensflares und für so Gegenlichtshots. Wie das ist, wenn man da arbeitet, wenn man da so vor so einer Konsole steht und vor einem so auf Kopfhöhe ist einfach so ein gleißend helles Licht in die Wand eingebaut und du wirst immer von der Wand angeleuchtet. Ich weiß nicht, also da hat die Menschheit eigentlich jetzt so schon vor einigen hundert Jahren das Deckenlicht erfunden und es hat einen guten Grund gehabt, warum wir das so gemacht haben.
Ja, auch so indirektes Licht. Und so, ja.
Warum das wieder verloren gegangen ist im 24. Jahrhundert, ich weiß es nicht. Gut, egal. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ist so in dieser Szene auch drin, als Seven of Nine das Ding dann rauskommandieren darf und sagt jetzt hier Space Dock verlassen, bla, engage, keine Ahnung. Und dann fliegt das Ding so raus und du siehst es so dann, wie das Tor so aufgeht und sie kommt so auf uns zu und dann habe ich schon gedacht so, die Textur, das sieht aus wie in einem Computerspiel. Und dann fliegt sie raus und es sieht halt aus, als hätte das mein letzter Gaming-PC gerendert oder meine PlayStation 3. So die Textur außen auf der Titan ist halt einfach nur so ein graues Fleckenpattern irgendwie, was sich halt immer wiederholt und du schaust es an und Ich kauf's nicht. Ich kauf nicht, dass das eine echte Oberfläche von einem echten irgendwas ist.
Ja, vor allem war es so unnötig. Also die haben halt, hätten sie es einfach glatt, grau, hellgrau irgendwie gemacht, wäre besser gewesen. Und sie haben halt da irgendwelche dunklen Texturen drauf gemacht, dass es irgendwie rusty aussieht oder keine Ahnung. Und dadurch sieht's halt billig und doof aus. Also sie hätten mit viel weniger Aufwand viel mehr erreichen können.
Ja, auch die Übergänge zu diesen Leuchtsegmenten von den Nacelles, das sieht halt aus wie eine Textur, die neben einer anderen Textur ist. Da sind keine dreidimensionalen Ridges und Vertiefungen und irgendwas, was ich irgendwie, oder Schrauben oder Nieten oder keine Ahnung. Irgendwas, wo man das Gefühl hat, das ist eine echte Oberfläche aus echten Materialien, die ich mir vorstellen kann, sondern das sieht halt aus wie ein Rendering. Das sieht aus wie aus dem Computer. Und ja, natürlich, ja, das ist aus dem Computer. Halt. Aber dann schaust du dir das Schiff von dem großen Bösewicht dieser Staffel, der Shrike, an. Da können wir vielleicht gleich im Nicht-Spoiler-Teil vielleicht nochmal vorsichtig drauf eingehen. Und dieses Ding, man sieht es nie so in so einer Großaufnahme von so nahem. Aber das Teil kaufe ich irgendwie. Das sieht irgendwie rostig und garstig und bösewichtig aus. Und das glaube ich. Aber das andere Ding, was sie in Großaufnahme feiern wollen, da hätten sie sich mehr Mühe geben müssen irgendwie. Ja. Und das sieht in Orville besser aus. Und ich wette, Orville also ich habe es nicht nachgeguckt, aber es würde mit dem Teufel zugehen, wenn Orville ein höheres Budget hätte als die Star Trek Serie. Das kann ich nicht glauben. Da liegen wahrscheinlich Größenordnungen dazwischen.
Ja.
Und dann muss das gehen. Also. Ja, Thema Bösewicht, bevor wir in den Spoilerteil abbiegen. Ich glaube, es gibt Teile, über die wir nicht reden können. Die lassen wir jetzt auch einfach mal für den Spoilerteil weg. Aber es gibt eine Bösewicht-Person namens Vedic, gespielt von Amanda Plummer, die halt ein schönes Schiff namens Shrike hat und die uns über große
auf
Teile.
Übrigens heißt das Schiff der Würger.
Warum hast du das auf Deutsch geguckt?
Weil ich mit meiner Frau geschaut habe. Und weil ich Star Trek immer auf Deutsch geschaut habe. Ich habe zwar immer vor, es mal auf Englisch zu schauen, aber bisher habe ich es immer auf Deutsch geschaut. Also ja,
okay.
Ist halt so.
Amanda Plummer könnte man kennen. Honey Bunny aus Pulp Fiction zum Beispiel ist Amanda Plummer.
Oh Gott, das war schon ein bisschen her.
Ist schon ein bisschen her. Die hat auch noch viele, viele andere Sachen, auch Hunger Games und so. Also viele Sachen gemacht, in denen man sie kennen könnte. Aber das fiel mir jetzt gerade spontan mal ein, weil das ist, das sticht zumindest heraus.
Okay, ich habe sie nicht erkannt.
Ich auch nicht, aber also ich habe das auch erst später nachgelesen. Die für meine Begriffe hier ganz krass Gary Oldman und seinen Zorg aus Fifth Element channelt. Die Haare schon allein und so Manierismen irgendwie und die Art, wie also dieses wie zieht man einen Bösewicht auf, der einfach abgrundtief böse ist? Und so ein die Zerstörung der eigenen Person tritt hinter die bösen Ziele einfach auch zurück irgendwie. Sie raucht ja die ganze Zeit Kette wie irre und ist ihr auch so ein bisschen egal, was mit ihr passiert. Hauptsache der Plan gelingt und erstmal bin ich großer Fünfte Element-Fan und fand Gary Oldman als Zorg immer toll. Und dann fühlte ich mich hier, ich weiß nicht, ob das die Idee war, das so anzulehnen, aber das ist bei mir, ist es in jeder Szene, wo ich sie gesehen habe, ich gedacht, so, ich sehe die Anleihen und ich habe die gefeiert. Also ich fand das toll. Wie ging es dir mit Verdig als Bösewicht?
Können wir sagen, zu welcher Spezies sie gehört? Oder
würde
ist schon zu sehr gespoilert?
Nee, würde ich vorsichtig sein.
Okay, dann machen wir das im Spoiler-Teil, weil damit hatte ich Schwierigkeiten. Ich meine, warum du diese Assoziation hast, liegt vielleicht auch darin, dass es halt schon arges Klischee ist, was sie da reitet, gell? Klischee-Bösewicht halt. Aber ja, sie war cool, keine Frage. Also hat man schon schlechtere Bösewichte.
Habe ich zum Beispiel viel mehr gefeiert, als jetzt irgendwie in der zweiten Staffel den böse gewordenen Sternchen Zung, hab seinen Vornamen vergessen, wie er da in der Iteration hieß, der da irgendwie diesen Raketenstart verhindern will. Das war ja, mir stimmt. Einfach, war mir, ich meine, es war nicht der Hauptbösewicht, es war einer, ja, Borg Queen war in der zweiten Staffel ja auch noch relevant.
Ja.
Aber also so gerne ich Brent Spiner mag, da Verdig fand ich als Bösewicht besser.
Ja, viel.
Und
ja, gut. War schon bedrohlich. Also, ja. Aber da müssen wir, glaube ich, gleich im Spoiler-Teil noch ein bisschen drüber reden. Ansonsten, abschließend, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist das, was wir erwartet hatten, als uns gesagt wurde, es wird eine Picard-Serie geben. Da hatten wir genau das im Kopf. Wir wollten genau das haben, was sie uns jetzt in der dritten Staffel gegeben haben. Eben Fanservice, TNG, alle möglichen Charaktere von damals.
Ich weiß nicht, ob das über drei Staffeln getragen hätte, wenn sie das von Anfang an gemacht
hätten. Vielleicht hätte man einfach nur eine Staffel machen sollen.
Ja.
Zum Teil treiben sie es dann aber auch zu weit, gell? Also da können wir vielleicht schon auch noch drüber reden.
Ja.
Da sind halt Szenen drin, lange Szenen, minutenlang, wo Picard und Riker sich unterhalten oder auch noch eine neue Figur, die auftritt, sich mit Picard unterhält und so sinniert. Und das ist halt übelst schwülstig und eigentlich schon peinlich. Auch du hast auch so eine Szene in unserem Vorgespräch am Freitag angesprochen, wo Picard und Riker sich einigen müssen, wer das Sagen hat auf der Brücke und wer auf dem Captainstuhl Platz nimmt und wie man sich jetzt bezeichnet und wo dann am Ende Picard die Nummer 1 von Riker ist, obwohl ja er Admiral ist und ja, und dann, oh, das ist so, ja, das ist schon von im Sinne eines Fanservice ist es nett und lustig und süß und so, aber eigentlich ist es auch ziemlich gesperrt und oh, ich weiß auch nicht.
Ja, es ist schwülstig und dieses so ein bisschen triefig,
bisschen peinlich
aufgetragene, peinliche, genau, so Tränendrüsige auch so für, ja, ach, wir sollen ja uns jetzt in so gefühlsduselige Stimmung begeben und sollen jetzt am besten noch ein Tränchen verdrücken. Und sowas funktioniert bei mir oft, wenn es so forced ist, gar nicht. Und macht mich dann auch so, stößt mich fast ein bisschen ab. Und das, es gab so eine ähnliche Szene noch, da sitzen sie dann alle in so einem Ready Room um den Tisch, wie sie das in TNG ja auch wahnsinnig oft gemacht haben. Und Riker erwähnt, glaube ich, beim Reingehen, wie sie sich da hinsetzen, irgendwie so einen Satz wie long time since we've been in a room like this together oder sowas in der Art. Mhm. Und da dachte ich noch so, okay, mit dem Satz kann ich leben, so, das erkennt das an, dass es, dass hier gerade was passiert, was lange nicht passiert ist und was wir jetzt als Fans irgendwie feiern können, und er acknowledged das halt so im Vorbeigehen. Aber dann fangen alle Figuren in dem Raum an, sich gegenseitig zu versichern, wie sehr sie sich doch lieb haben und wie sehr sie sich vermisst, ja, haben und, oh, was
das
sie
ist
alles
so schlimm.
Und das ist so cringe. Das ist, ja, das ist ganz bitter. Und insofern, ich hätte, weißt du, ihr habt da so mal wieder Weltuntergang at hand. Und aber ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit für so viel gut Quatsch, Gelaber, Blödsinn.
Ganz schlimm.
Ist ganz anstrengend. Also
ist schlimm.
Thema, ja, Weltuntergang, wo ich mich da gerade selber, also, oder hast du noch was dazu?
Nee, mach du mal weiter.
Ich habe mich gerade selber hier derailed mit meinen Gedanken. Ich habe ja in Discovery immer viel darüber gemeckert, dass in jeder einzelnen Folge Weltuntergang ist.
Ja. Mhm. Und beim Weltuntergang so mit, die ganze Zeit wird zerstört.
Richtig, genau.
Es, also, bleibt nichts mehr übrig.
Ist richtig, exakt. Ja, das Weltuntergang ist eigentlich ein viel, viel zu kleines Wort. Es ist immer Universumsuntergang. Ja? Nicht, ja, mal, genau, nicht mal Galaxien, sondern gleich Universumsuntergang. Genau. Und das war hier angenehm. Ich meine, es eskaliert dann zum Ende der Staffel hin schon noch ziemlich. Also da werden die Stakes dann schon sehr, sehr, sehr hoch gedreht.
Obwohl auch da, Entschuldigung, dass ich unterbreche, auch da so dann so Abschiedsszenen kommen und so ich opfere mich, Szenen kommen, wo man sich die ganze Zeit denkt so, ja, beam ihn doch einfach raus oder hol ihn ab oder keine Ahnung, irgendwas, ja. Mhm. Und es wird aber so getan, als würde man sich opfern, und am Ende wird's halt so gelöst, so, ja, wird halt rausgebeamt oder abgeholt. Keine Ahnung. Warum habt ihr da nicht nee, aber ihr müsst vorher erstmal so einen heldenhaften Scheißdreck abziehen, um dann es so zu lösen, wie es halt offensichtlich lösbar ist.
Ja.
Also, ja.
Ja, wie gesagt, die Stakes sind am Schluss hoch,
ja,
für die Föderation, für Starfleet, für die Menschheit. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass das Universum faltet sich nicht in sich zusammen und,
ja, genau,
und die Zeit hört auf zu existieren oder irgendeine Discovery-Bullshit-Scheiße.
Ja, genau. Ja. Nee, ist einfach ein sehr harter Gegner, der einfach.
Genau. Und das ist ja aber auch die Krönung der gesamten Staffel am Schluss. So, da kann ich mit arbeiten. Und zwischendrin, ja, sind es halt so kleine Probleme. Ja, der ist in Gefangenschaft geraten, der ist irgendwie weg, da müssen wir gucken, die müssen irgendwie den aufhalten, bevor der das und das machen kann. Da ist eine Bombe möglicherweise oder irgendwie die haben eine Waffe geklaut oder bliblablub, ja, tausend Kleinigkeiten. Die sind immer so irgendwie, da hängen Menschenleben oder Alien, Lifeforms, Leben, was auch immer dran. Und das ist alles immer dramatisch und wichtig, aber halt so auf so einer Ebene von, ja, in TNG, da ging es halt im Zweifel auch mal nur um irgendeinen Warp-Wal, der irgendwie gerade schlechte Laune hatte. Oder manchmal geht es um größere Dinge und manchmal geht es halt auch um kleine Dinge. Und manchmal geht es auch,
ja, oft, bei TNG geht es oft um Einzelpersonen.
Richtig, genau.
Oder bei DS9 auch, ja. Miles wird halt wieder irgendwie gequält und sitzt bei den Cardassianern in Haft oder keine Ahnung.
Genau, Miles war nicht dabei. Was ist denn da los eigentlich?
Ja gut, er wird halt nicht mehr als TNG gesehen, sondern, ja, halt, obwohl Worf ja auch.
Hm. Ja.
Schlechtes Beispiel. Ja, es haben eh ein paar gefehlt. Ein paar waren noch dabei, Tuvok war noch dabei.
Ja, Janeway dann allerdings nicht.
Ja.
Ja. Naja, also jedenfalls, was ich sagen wollte, ist dieses Balancing von was steht auf dem Spiel, fand ich bei Picard eh grundsätzlich besser als bei Discovery und hier jetzt auch so angemessen platziert zum Ende hin.
Ja, wobei in der zweiten Staffel haben sie auch so die ganze Zeitlinie zerstört.
Ja, okay, stimmt. Aber zumindest auch so, dass die einzelne Folge, bei Discovery hat mich das immer aufgeregt, dass in jeder einzelnen Folge immer alles auf dem Spiel steht. Und hier steht halt über die Staffel hinweg einmal alles auf dem Spiel und nicht in jeder einzelnen Folge 12-mal hintereinander die ganze.
Ja, und alles heißt halt, dass die Föderation auf dem Spiel steht, nicht die Zeit.
Genau, also den Ferengi ist das im Zweifel auch egal, was damit, was da jetzt rauskommt. Mhm. Also vielleicht nicht ganz egal, weil das natürlich politische Auswirkungen hätte, wenn das jetzt schiefgegangen wäre, aber ja. So grundsätzlich hören die dadurch nicht, die Cardassianer auch nicht auf zu existieren. Also.
Ja, nicht sofort.
Genau. Genau, ich glaube, dann biegen wir mal ab, oder?
Ja, auf jeden Fall, wir können eine Empfehlung für die dritte Staffel aussprechen, glaube ich. Das können wir schon machen.
Wenn man die ersten beiden gesehen hat.
Nee, ich finde, man kann die auch schauen, wenn man die ersten beiden nicht gesehen hat. Also man braucht die ersten zweiten eigentlich. Weil wie gesagt, das ist genau das, was wir haben wollten. Das haben sie uns jetzt gegeben und sie haben eigentlich alles aus den ersten, oder so gut wie alles aus den ersten beiden Staffeln einfach aus dem Fenster geworfen. Deswegen, ja, jemand, der die ersten zwei Staffeln nicht gesehen hat, wird sich wundern, wer Ruffy ist. Aber alles andere ist doch ist doch nicht genau, neu, nee, oder?
Irgendeiner muss einem halt sagen, Data ist tot, und genau, Ruffy,
PK ist ein Android.
PK ist ein Android, weil ist halt so.
Was wenigstens einmal thematisiert wird, wo irgendwie irgendein Manöver, wo irgendjemand sehr schnell Berechnungen machen muss und das macht dann PK, weil er ist ja Android. Aber sonst ist es eigentlich auch egal. Also.
Ja. Nicht ganz. Kommt noch eine Sache, aber das dürfen wir jetzt hier in dem Teil nicht verraten.
Ja, natürlich. Ja.
Ja, genau. Also das muss einem einer mal gesagt haben und dann muss einem einer Ruffy kommt vor, der ist ein Android, okay.
Ja, aber eigentlich, ja.
Also, ansonsten, mehr brauchst du nicht wissen.
Und das sind hier wirklich Informationen, also wenn man TNG geschaut hat und irgendwie zwei Folgen verpasst hat, dann hat man wahrscheinlich ähnlich viel Gehalt verpasst. Vielleicht sogar mehr. Also von daher, schaut die dritte Staffel, vergesst diese ersten zwei. Es ist, ja, ist leider so. Diese Serie lässt sich auf die letzte Staffel reduzieren.
Vermutlich.
Mehr als jede Serie, die ich vorher gesehen habe, muss ich sagen. Aber wie du auch sagtest, es sind halt, man merkt deutlich, dass es andere Leute gemacht haben. Es passt überhaupt nicht zu diesen ersten beiden Staffeln. In einer angenehmen Weise.
Genau. So, dann haben wir jetzt eine Empfehlung ausgesprochen und würden jetzt gerne sozusagen ein bisschen frei von der Leber weg darüber plaudern.
Sehr frei von der Leber weg. Also
genau. So hin wäre das jetzt hier die Spoilerwarnung. Springen Sie bitte zur nächsten Kapitelmarke, wenn Sie die dritte Staffel Picard noch vor sich haben. Warum sieht sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer? Weiß ich nicht. ernsthaft? Also wir plaudern jetzt Sachen aus, die man nicht wissen will vorher. Wirklich nicht. Insofern auch nicht jetzt so, ja, ich bin nur so mäßig PK-Fan und ich gucke das noch, aber ist egal, wenn ich Bescheid, nee, bitte jetzt, also ich würde genau, sagen,
also auch, skip. Auch Stefan, wenn du das jetzt hörst,
ja, skip.
Jetzt skip.
Genau.
Hör dir jetzt nicht an. Das willst du gesehen haben.
Das willst du erleben, genau. Und damit, okay, das ist die Final Warning und jetzt die Frage, was schmeißen sie noch aus dem Fenster? Bist du mittlerweile drauf gekommen?
Wie, was schmeißen sie raus?
Was ist noch in der zweiten Staffel passiert, was jetzt offensichtlich völlig wurscht ist?
Nee, ich habe keine Ahnung, auf was du da anspielst.
Die Jurati Borg Queen?
Boah, du hast recht. Das ist ja krass, ja.
Die Borg?
Jurati ist einfach weg.
Ja, ist die neue Borg Queen oder ist mit der irgendwie gemerged?
Ja.
Und dann ist ja friedlich geworden und setzt jetzt auf nicht mehr auf Assimilation, sondern auf freundliche, kooperative Zusammenarbeit.
Das ist ja krass.
Und will der...
Das wusste ich gar nicht mehr.
Will der...
Und es passt ja überhaupt nicht zu dem Plot hier.
Ja, genau. Und darauf wurde der Regisseur natürlich angesprochen und dieser... Ich weiß seinen Namen schon wieder nicht. Und der hat gesagt, ja, nee, also er stellt sich das so vor, dass die...
die Borg sich das nochmal anders überlegt.
Die Borg sind quasi gesplittet. Also das ist so, es gibt einmal so diese Splittergruppe Jurati, die ist irgendwie... Aber das wird natürlich in der zweiten Staffel so überhaupt nicht hingestellt. In der zweiten Staffel sind das die Borg.
Ja, genau.
Und jetzt im Nachhinein wird es so erklärt, das ist, ja, das ist irgendeine Splittergruppe und die...
Ja, so wie damals bei You ja auch schon, ne?
Die dass Jurati. Die
ein paar dann abgespaltet haben.
Genau. Die Jurati Borg, die hätte man jetzt natürlich zur Hilfe rufen können.
Ja, hätte man.
Hätte man, aber das ging ja nicht wegen... Hilfe rufen ging ja nicht wegen Kommunikationsdings ausgeschaltet, alles böse und so.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber du hast recht, das ist völlig absurd.
Und dann taucht jetzt halt die Borg-Queen, die mit diesem Janeway-Virus aus Voyager infiziert ist, auch wieder von der Schauspielerin gespielt wird, die sie damals zu den Zeiten gespielt hat.
Ja, weil die letzte Borg-Queen ja gestorben ist, die Schauspielerin.
Ja, wobei ich nicht weiß, wann die in Relation zu den Dreharbeiten gestorben ist. Also für ja,
die diesen ist, Dreharbeiten, die ist, ja, ich glaube, da war ich schon tot, ja.
Weiß ich nicht, weil es ist ja doch immer ein bisschen Vorlauf in sowas und ich habe so aus dem Bauch das Gefühl, dass diese Todesnachricht noch nicht so wahnsinnig lange her ist. Aber oh, da bin ich, das ist dünnes Eis.
Vom letzten Sommer oder so, das ist dünnes Eis, ja.
Ja.
Also,
na gut, aber bei so Sci-Fi-Shows ist Post-Production halt auch recht lang, ne? Der ganze Computerteil da noch drauf gemacht werden muss.
Aber so lang ist doch die letzte PK-Staffel noch nicht her, das war doch letztes Jahr.
Ja gut, okay, vielleicht.
Also vielleicht erstmal zum ersten Gegner. Wir sind ja jetzt schon beim zweiten Gegner angelangt.
Ja.
Ich muss sagen, den weil die Borg-Sache, das fand ich organisch. Den ersten Gegner fand ich total anorganisch, wäre dann das richtige Wort. Das sind ja die Gründer. Mhm. Ja? Und bei den Gründern haben sie auch fast alles aus dem Fenster geworfen. Also die Bösewicht, Hauptbösewichtin, die du vorhin angesprochen hast, aus Pulp Fiction, die ist ja sie sprechen jetzt nicht mehr von Gründer, sie benutzen jetzt wieder die abfällige Bezeichnung
Changeling
oder Wechselbalg auf Deutsch, was wir ja in DS9 dann irgendwann gelernt haben, dass das eine rassistische Bezeichnung ist, dass wir das nicht machen sollen. Und dann ja auch nicht mehr gemacht wurde, aber jetzt wird's wieder gemacht. Und was ich komisch finde, ist, wir haben dieses Schiff, was ziemlich cool, aber unsinnig designt ist. Und da haben wir diese eine drauf, die ja menschlich aussieht und einen komischen Wechselbalg-Fremdarm noch bei sich hat, den sie als Kommunikationsmittel also ich habe es so interpretiert,
die trennt immer ihre Hand ab, um dann damit irgendwie
zu telefonieren,
genau, da kommt dann so ein FaceTime-Gesicht, erscheint da vor ihr aus ihrer eigenen Körperteilflüssigkeit, ziemlich zerfetztes Gesicht, so ein sieht so ein bisschen aus wie so aus, ich weiß nicht, ich muss ein bisschen an Doom denken oder so komische zerfetzte Hautreste auf so einem dunklen roten Schädel, der da irgendwie so in der Luft schwebt und offensichtlich, was wir zu dem Zeitpunkt ja noch nicht wissen sollen, sie telefoniert halt wahrscheinlich mit der Borg-Queen an der Stelle.
Ja, genau. Ich hatte es so angenommen, dass sie mit der großen Verbindung, oder?
Ja, mit dem Great Link, ja.
Telefoniert. Denn das Komische ist, sie ist ja umgeben von auch so Soldaten, die so die dann irgendwie die Titan übernehmen wollen oder das auch tun. Oder, ach, ich weiß gar nicht mehr. Doch, auch tun, ne? Ja.
Ja, klar.
Und die sind ja auch Gründer, oder?
Weiß nicht, die
sprechen ja doch auch die Form, oder? Meine ich. Also das sind auf jeden Fall keine Jem'Hadar da.
Nee, aber so, sie erfüllen so diese Rolle. Sie erfüllen die Rolle,
also sie sind halt die hirnlosen Tötungsmaschinen, aber sie sind halt auch Changelings. Und es gibt keine Worte, es gibt keine Jem'Hadar da. Wir haben jetzt eher sowas, das sind so alienartige
Charaktere. Man sieht doch ihr Gesicht nicht, die haben die ganze Zeit so Masken auf und sind ziemlich fett, also von daher schon so ein bisschen Jem'Hadar-artig. Ne?
Warum hat man nicht einfach Jem'Hadar genommen? Ich verstehe es nicht.
Also, weil es dann offensichtlich gewesen wäre, du solltest ja am Anfang im Dunkeln gelassen werden darüber, dass das Changelings
sind. Ja, man hätte ja Jem'Hadar mit Masken, sie hätten ja genau das, sie hätten ja genauso aussehen können, aber halt die Jem'Hadar sein dann.
Ja. Gut.
Also das fand ich so, warum macht man das so, warum schmeißt man da so viel irgendwie aus dem Fenster, was halt bei DS9 war?
Warum sehen in Discovery die Klingonen so scheiße aus?
Weil es also, Discovery ist. Ja, also man kann dieser Staffel ja nicht vorwerfen, dass sie irgendwie die 90er Jahre Star Trek irgendwie schlecht behandelt hätten. Ja?
Nee, also, ja, das nicht, aber Alex Kurtzman ist immer noch Executive Producer. Ich würde wirklich gern wissen, der sitzt ja da sehr fest im Sattel, gell? Der hat das ja irgendwie schon noch zu verantworten, auch ob es jetzt Legacy geben wird oder nicht.
Spannend, gell?
Aber irgendwie
Legacy.
Treten sie trotzdem die ersten beiden Staffeln, wo er ja schon, sagen wir mal, noch mehr Einfluss genommen hat, zumindest verstehe ich das so, noch sehr viel mehr mit Füßen an der Stelle. Also ich verstehe es nicht, wie das zusammenhängt und wer da was zu entscheiden hatte. Aber gut, ich verstehe das, deine Probleme damit, aber ich finde die Erklärung, dass das halt irgendwie da jetzt eine besondere Untergruppe der Changelings ist, die von Section 31 da hart gefoltert wurden und mit allen möglichen Dingen traktiert wurden, dass sie dann halt irgendwie zu so einer Art Splittergruppe werden, die sich jetzt, also die einfach nur noch einen sehr tief sitzenden Hass der Föderation gegenüber haben.
Also praktisch die Marquis unter den,
ja, sowas, unter den Changelings. Die dann vielleicht jetzt, ist das, steht dahinter vielleicht jetzt nicht die gesamte Changeling-Population, sondern halt nur diese Splittergruppe, die dann halt irgendwie zu den Borg geht und sagt, hier, wir haben da noch einen alten gemeinsamen Gegner, und die Borg ja offensichtlich auch noch von diesem Virus.
Die Borg, auch was.
Ja?
Wir haben uns ja, du hattest 2 Folgen noch nicht gesehen am letzten Freitag.
Ja, das war und sehr schön, wie du versucht hast, drum rumzutanzen und mir nichts zu verraten, das war sehr nett.
Und da habe ich dir gesagt so, ja, nee, es kommt noch ein anderer Gegner. Und da hast du, glaube ich, noch irgendwas gemutmaßt.
Auf die Borg bin ich nicht gekommen, aber das ist so offensichtlich eigentlich.
Ne, eigentlich nicht.
Doch,
mit Jurati, du hast vollkommen recht.
Jurati, klar, vielleicht hat mich das off track geworfen, dass sie das wegschmeißen würden. Picard und TNG.
Stimmt, ja, eigentlich schon.
Einen Gegner für die letzte Staffel, wer soll das sein?
Außer
Q war es, letzte Staffel hätte man nochmal machen können, aber entweder Q oder die Borg, was anderes gibt's nicht. Also,
ja, richtig.
Dass ich da nicht drauf gekommen bin, ist wirklich, ja.
Ich habe da ein schönes Bild, das schicke ich dir gerade per WhatsApp. So ein mittelalterliches Bild, wie sie die Borg wieder reingebracht haben. Das ist so ein mittelalterliches Folterbild von einem, der so aufgehängt ist mit dem Kopf nach unten, und da steht dabei, dass das halt der Season 3 Changeling Plot ist, und dann kommt der Foltermeister, und der eine Katze im Arm hat und eine andere Katze in der Hand, die er dem Gefolterten gerade in den Arsch schiebt,
ja.
Und da steht The Borg. Und so war es halt auch, ja. Also am Ende, dieser Borg-Plot, der ist halt so
dazu
künstlich
rein. Musste man den Changeling erstmal aufschneiden, ja.
Ja, genau. Also das ist halt, wie du sagtest, eigentlich hätte man es kommen sehen müssen, aber das war halt, also das sieht man da halt nicht kommen, weil es halt so bescheuert ist eigentlich. Und ja, aber im Endeffekt, ja, wie alles in dieser dritten Staffel, es ist halt Fanservice bis zum geht nicht mehr. Völlig egal, ob das zusammenpasst oder nicht. Egal. Wir wollen die gesamte Crew bringen. Wir wollen die Borg bringen. Wir wollen sogar, hatte ich ja letzten Freitag auch gesagt, es kommt noch ein ganz großer Akteur oder ein ganz zentraler Charakter
Figur,
aus,
hast du gesagt, oder Charakter, oder
eine Figur aus TNG, wo du überlegt hast, wer kann das sein? Ich wollte es halt nicht sagen. Und wer war's? Die Enterprise,
die ja eigentlich zerstört ist, ne?
Ja, natürlich. Ja, aber Geordi hat halt 30 Jahre lang damit zugebracht, die D-Enterprise wieder zusammenzubauen. Überraschung. Sodass am Ende die TNG-Crew auf der D-Brücke steht. Ja. So, ja, genau so wollten wir das haben. Es ist völlig egal, wie glaubhaft das ist, aber so.
Wir fliegen die das Ding komplett ohne Crew, das ist komplett leer. Geordi ist auch nicht in seinem Engineering, weil das Set wollten sie wohl nicht auch noch bauen. Insofern, der ist halt auch einfach die ganze Zeit auf der Brücke und sitzt da irgendwo vorne rum, wo er eigentlich gar nicht hingehört, wo immer irgendein Ensign saß, aber es gibt ja keine Ensigns, die sind ja einfach.
Dieses riesige leere Schiff, was damals schon leer war, als noch mehrere tausend Leute drauf waren, jetzt ist es richtig leer.
Komplett leer, genau. Auch hier Beverly Crusher ist nicht in Sickbay oder so, sondern die sind einfach alle auf der Brücke, damit man nur diesen einen Raum bauen muss. Und offensichtlich.
Warum man überhaupt die Untertassensektion mitnimmt in so einem Fall, ja? Wenn man so wenig Leute, egal.
Aber es hat.
Machen wir uns keine Gedanken drüber.
Es hat offensichtlich auch dann, wenn es in harte Kämpfe verwickelt wird gegen so einen Superborg-Cube und von was weiß ich, was allem beschossen wird, kein Problem. Also niemand muss da irgendwie in Engineering irgendwie, bring mir mehr Energie, Scotty, du hast 3 Minuten, na, ich mach's in 2. Ist alles egal. Das kann man dann alles von der Brücke auf einmal. So ein paar alte Leute auf der Brücke machen das alles. Ist aber wurscht, weil.
Ja, weil das ja das letzte nicht digitale Schiff ist, das noch komplett analog fliegt. Ich weiß nicht so genau, was da analog fliegt, aber ist egal. So fantastisch.
Es ist auch sehr schön, wie sie vorher die anderen Figuren, also Ruffy und Shaw, über Shaw haben wir noch gar nicht gesprochen, und Seven, noch plotmäßig loswerden, damit die nicht auf die Idee mitkommen, damit wirklich am Schluss nur unsere alten Recken auf dem alten Schiff sind. Auch so eine vollkommen bescheuerte Szene, wo sie, die könnten alle in das Shuttle einsteigen, aber Shaw stirbt dann da halt an der Stelle.
Wer ist denn nochmal Shaw?
Na, der Captain von der
Titan. Ach, der Captain, ah ja, okay.
Der stirbt doch dann bei dieser Schießerei, wo die alle vor den umgewandelten Jünglingen flüchten und dann Riesenschießerei in den Gängen, dann wollen sie sich zum Shuttle absetzen und alle schaffen es im Shuttle, die sind an der Tür und der wird dann da angeschossen und stirbt und man könnte den jetzt einfach mit reinzerren in das Shuttle, ob er dann da drin stirbt oder nicht oder da draußen, das sieht man ja dann. Da hätte,
ja, Crusher könnte ihn ja wieder aufmöbeln.
Wollte gerade sagen, da wäre sogar noch Crusher, aber stattdessen beschließen Raffi und Seven, wir bleiben jetzt doch hier, wir sind jetzt bis hier unten hingeflüchtet, aber jetzt, wo der Typ angeschossen ist, bleiben wir doch hier und du denkst dir, was ist denn das für eine bescheuerte Entscheidung? Das ergibt doch gar keinen Sinn, warum, ich meine, ihr werdet da überrannt von den Links von den Borg. Von den Borg und jetzt wollt ihr da noch zurückbleiben. Und im Nachhinein, wenn sie dann alle auf der Brücke stehen und es sind halt genau die alten Recken und keiner von den neuen Figuren.
Dann merkt man sich, ach, deswegen.
Deswegen musstet ihr die loswerden. Ein bisschen hölzern hingeplottet, aber ja, okay. Ja,
ein bisschen.
Ja.
Ach ja. Naja. Ja, Shaw. Einer der beiden Figuren, die wir noch nicht besprochen haben.
Ja.
Eine von zwei wichtigen Figuren, die wir nicht besprochen haben. Ja, wir haben, die Titan wird geführt von einem Kapitän und als ersten Offizier hat er Seven of Nine.
Die er aber Annika Hansen nennt.
Die er Dead named.
Ja, genau.
Was ich auch ein bisschen angestrengt woke fand, aber gut, ja. Kann man da erzählen, stimmt schon. Kann man machen, aber ja.
So hatte ich das gar nicht interpretiert, aber jetzt, wo du sagst, ist natürlich schon richtig.
Ja.
Das wird dann zumindest ja ganz gut benutzt für Enttarnen von Changelings und so weiter und dann später auch für so eine Wandlung in dem Shaw-Charakter.
Also, was ich vor allem an dieser Deadname-Geschichte nicht so angenehm fand, war, sie hat ja nicht entschieden, dass sie Seven of Nine ist und sie hat auch nicht, und das war auch nicht schon immer in ihr, so dass sie dann irgendwann ihren richtigen Namen und ihre richtige Identität, nämlich die einer Borg-Drohne angenommen hat, ja, wie das, also bei der, wenn man es jetzt mal auf eine Trans-Geschichte überträgt. Deswegen finde ich das ein bisschen ein unglückliches Bild, weil im Endeffekt in Voyager geht es ja für sie darum, zurückzufinden zu ihrer menschlichen Identität und mit dem Ziel vielleicht irgendwann wieder Annika Hansen zu sein, was sie halt, wie wir hier sehen, nicht erreicht. Aber in Voyager war das eigentlich der Weg, wieder menschlich zu werden.
In der zweiten Staffel von Picard oder in der ersten war es auch, also da kam der Name Annika auch vor.
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich weiß die Details jetzt auch, habe ich auch nicht mehr 100% auf der Pfanne, aber ich glaube schon.
Und dass eben jetzt dieser Name, der halt ihr Geburtsname ist und den sie nur nicht mehr trägt, weil sie halt entführt wurde und Gehirn gewaschen wurde, dass das jetzt der Deadname sein soll,
von aber dem es wird ja so nicht ist, gesagt, ne? Das ist ja so Interpretations von...
Ja, was war schon naheliegend, oder?
Ich weiß, ich habe es so nicht gelesen, aber
nee?
Vielleicht
okay.
Habe ich auch da einfach nicht drüber nachgedacht.
Auf jeden Fall, dieser Captain wird halt als Arschloch dargestellt.
Als richtiges Arschloch, aber ich mochte ihn sehr.
Ich mochte ihn auch und vor allem, wenn ich einen Schritt zurückgetreten bin und halt geschaut habe, was er so macht und wie er agiert, bin ich halt oft zum Schluss gekommen, ja, eigentlich agiert der halt richtig, gell? Und die anderen halt nicht nach Vorschrift und das heißt in dem Fall nicht, dass es blöd ist, die Vorschrift zu nutzen, sondern zum Teil ist es auch einfach richtig, wie er agiert.
Er will die Leute auf diesem Schiff retten, gell? Er will die nicht für irgendein Abenteuer von irgendeinem verrenteten Admiral, der ihm nicht erklärt, was da los sein soll, der einfach kommt und sein Schiff an sich reißen will.
Vertrau mir.
Genau, vertrau mir, weil ich bin über 80 und...
Hier, die Serie ist nach mir benannt.
Genau. Die Serie, in der wir gerade sind, ist nach mir benannt. Das musst du doch jetzt einsehen.
Ja, genau. Konnte ich schon verstehen, ja?
Ja, total.
Hatte ein bisschen was von Captain Jellicoe damals, der damals ja die Enterprise kommandiert hat, als Picard hier von den Cardassianern gefoltert wurde. Und alle halt so total gegen ihn sind. Und so ist halt jetzt auch wieder, man ist halt gegen diesen Captain, weil er halt, Ja,
genau.
Weil aber der andere ist.
Er erklärt dann später in irgendeiner Barszene, erzählt er einmal von seinen persönlichen Dämonen, auch in Bezug auf Locutus. Und da wird er in der Szene sehr viel greifbarer, also kriegt die Figur ein bisschen Dimension. Und da sagt er irgendwann, dass dieses Arschloch sein, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, aber so
irgendwann wird man halt zu dem Arschloch, oder?
Arschloch sein wurde irgendwann zu einem Ersatz für Charme oder so ähnlich, geht der Satz, den er da sagt. Und das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Also er ist, in ihm ist wahrscheinlich was zerbrochen damals, als er gegen den Locutus, der da irgendwie seine Leute getötet hat. Oder
sein Genozid abgezogen hat, ja.
Ja, genau. Und das hat in ihm was kaputt gemacht und da ist er dann irgendwann so zynisches Arschloch geworden. Und aber an den richtigen Stellen kommt die Figur ja dann sozusagen, also er hat ja das Herz am rechten Fleck, er macht ja dann die Sachen, die wichtig und richtig sind, wenn es darauf ankommt. Und insofern, ich mochte die Figur. Ich fand es schade, dass er am Ende tot ist. Mit dem hätte man, glaube ich, noch was machen können.
Ja, mit der Figur.
Ja. Und klar, als Antagonist am Anfang in diesen ersten Folgen, mit dem sie sich so auseinandersetzen mussten und wo dann halt so viel, wie sagt man auf Englisch, Banter zwischen Riker und Picard und ihm und Seven, die da immer noch irgendwie so dazwischen steht und mit ihren Loyalitäten kämpft. Das gab natürlich so als Set ganz, ganz gut was her und das fand ich schon ganz cool.
Ja.
Diese Episode mit den Space Babies, wo dann am Schluss rauskommt, dass sie da jetzt in diesem Nebel irgendwie in einer Gebärmutter sind und dann die Wehen rausreiten müssen und danach ist die ganze Universum da um sie rum voll mit irgendwelchen komischen wobbeligen Baby Glimmer Quallen, weiß ich nicht.
Es war TNG-like.
Ja, das stimmt.
Meine erste Doppelfolge von TNG war ja ähnlich im Endeffekt.
Ja.
Ja.
Ja, das.
Ja, überhaupt Babys, Space Babys, Star Trek Babys war ja
ein Thema. Deswegen schreibt sich von selbst.
Schreibt sich von selbst, gell? Deswegen, du hast vorhin schon angekündigt, es könnte eine Legacy-Serie geben, die ja im Endeffekt schon angekündigt wird in der letzten Szene. Wir haben ja hier haufenweise Kinder. Wir haben,
die aber Jordi, übrigens noch alles andere als sicher ist, gell? Also da gibt's. Noch,
ja. Jordi hat zwei Töchter mittlerweile. Die eine dient auf der Titan und hat sich mit ihm überworfen. Und dann hat er eben noch so eine liebe Tochter, die alles macht, wie er das gerne haben will und die eben immer zu seiner Rechten ist und mit ihm dieses Museum
verwaltet. Mit ihm Museumswärter, ja.
Genau. Was auch absurd ist, warum sollte man den zum Museumswärter? Aber egal. Ja klar, damit er die Idee wieder zusammenbauen kann. Ja, hab's schon verstanden. und dann kommt ja Crusher, die ja ihren Sohn an den Reisenden verloren hat, taucht wieder auf und hat jetzt wieder einen Sohn, einen erwachsenen, jungen erwachsenen Sohn. Und wer ist wohl der Vater von diesem Sohn?
Das muss William Riker ihm in einem Fahrstuhlgespräch, Entschuldigung, in einem Turboliftgespräch eindrücklich nahebringen. Can you not see what I see?
Genau, was jeder sehen kann. Ja, natürlich ist es halt der Sohn von Riker, von Picard natürlich, nicht von Riker. Hat Picard die Möglichkeit, sich mit seinem Sohn zu unterhalten, wunderbar, viel zu lang natürlich. Und Picard und Crusher haben endlich irgendwas, ich meine, die wollten wir immer als Paar sehen. Wir sehen sie jetzt hier nicht als Paar, weil Picard am Anfang auch wieder so eine komische, überflüssige Szene mit seiner romulanischen Geliebten da hat.
Die auch einfach nur in der ersten Folge ganz kurz drin ist und dann am Schluss so nach dem Motto, ja, ist jetzt, das ist ja so Staffel 1 und 2 Quatsch, jetzt ist ja Crusher wieder da, Schluss jetzt
mit. Ja, genau. Aber man hätte genauso gut, ja, das ist halt Staffel 1 und 2 Quatsch, man hätte es einfach vergessen können. Man hätte einfach damit anfangen können und sie nicht in der ersten Folge zeigen können und dann hätte er einfach Crusher wieder gefunden und alles wäre super gewesen, ja. Ich hätte mich da nicht mehr dran erinnert, dass er mit der irgendwas hatte. Ja, es war ja auch nicht wirklich ernst zu nehmen, oder? Also,
naja, das war der Inhalt der zweiten Staffel. Kann er jetzt lieben oder nicht? Ja. Kann er sich drauf einlassen?
Ja, genau. Und jetzt kommt halt Crusher, da kann er wieder lieben. Und mit der hat er halt einen Sohn. Und das ist halt schon was uns Jack, Fans.
Jack Crusher Jr.
Genau. Was uns Fans halt schon auch.
Wie fandest du den Schauspieler? Entschuldigung, ich hab dich.
Ich kenne ihn aus Downton Abbey, da ist er sowas wie ein Bösewicht. Deswegen war ich so ein bisschen negativ eingestellt ihm gegenüber erst. Aber ich fand ihn ganz okay, also. Er sieht halt dem Picard nicht sehr ähnlich und der Crusher auch nicht. Weiß nicht.
Ich bin bis zum Schluss nicht so recht mit ihm warm geworden. Ich glaube, diese Sache von diesem, dass er ihn irgendwas umtreibt, dass er glaubt, dass mit ihm was nicht stimmt, das fand ich ganz okay gespielt, so wie das in ihm arbeitet. Ja. Aber sonst weiß ich nicht. Doch das Flirten mit Alandra, oder? War es Alandra oder war es Sydney? Die LaForge-Tochter.
Kann die Namen nicht, also mit der,
ja, ich kann auch
mit der aufregenderen von beiden. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Die aufregende von beiden.
Das eine war die langweilige und das andere war die aufregende.
Ja,
oder?
Sydney war es.
Sehr eindeutig.
Die Titan-Navigatorin Sydney, ja. LaForge. Ensign Sydney LaForge. Die andere heißt Alandra. Das ist die, ja, Brave. Ich kam schon klar mit dem Charakter, aber so wahnsinnig gut besetzt fand ich ihn jetzt nicht.
Da hätte ich fand auch nicht super besetzt. Nee. Genau, also gerade was Legacy angeht, hätte ich mir auch jemanden gewünscht, mit dem ich mehr relaten kann. Aber ja, ist so ein bisschen so ein Tom Paris-Figur, oder? So.
Ja, stimmt. Ja. Die Assoziation hatte ich noch gar nicht, aber ja, stimmt. Ja, das fand ich ein bisschen schade, dass jetzt Voyager und auch DS9, also klar, Worf, ja, war dabei. Worf auch mit seinem Eso-Trip, mit seinem Meditationsgerät, ein bisschen anstrengend. Ja. Aber irgendwie ganz lustig, den Figuren was zu geben, die anders abbiegen zu lassen, als man so meint quasi.
Ja.
Und ihn jetzt so weise und pazifistisch werden zu lassen und dann aber trotzdem hart fighten zu sehen. Das fand ich.
Ja, aber nicht mit dem Butlet.
Da bist du bewanderter als ich, was das
angeht. Ja, nur Maglet hat er gekämpft, die ganze Zeit. Was er, glaube ich, vorher vielleicht in ein, zwei Folgen mal, ich glaube, er hat einmal so eine Befreiungsmission mit Dex, da hat er Maglet gekämpft, aber sonst hat er immer Butlet gekämpft. Also selbst da in diesem, ich meine, selbst in diesem Gefängnis von den Jem'Hadar, ich glaube, selbst da hat er Butlet gekämpft, aber hier überhaupt nicht. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Aber ist halt auch eine sehr unpraktische Waffe eigentlich. Also, das ist schon Unsinn, das zu nehmen. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt, ja, tolle Schnetzel-Action. Also wie er diesen einen Typen enthauptet und so.
Ferengi, überhaupt sehr, sehr in cool. Star Trek wurden über die Jahre zu wenig Ferengi enthauptet. Das musste jetzt einfach mal sein. das fand ich schon lustig irgendwie. Aber sonst, Tuvok darf kurz mal auftreten, zweimal.
Als Admiral. Auch seltsam, oder? Am Ende, wo er dann Seven of Nine im Endeffekt so ein bisschen rügt und sie dann befördert. Da hatte man nicht das Gefühl, dass die sich kennen und jahrelang zusammen durch den Delta-Quadranten geflogen sind. Also da hätte ich irgendwie erwartet, dass da irgendwie wenigstens irgendein Hinweis darauf kommt, dass sie halt alte Kumpels sind in irgendeiner Weise. Natürlich ist jetzt Tuvok nicht so der kumpelhafte Typ, aber
und
Seven auch nicht.
Er ist halt Vulkanier und Admiral und an der Stelle sind gleich zwei so Gründe, warum er da so ein bisschen den Stock im Arsch haben muss. Also du hattest das vorher angeteasert mir gegenüber am Freitag und ich habe dann in der Szene gedacht, Wunder, was jetzt passieren wird. Und fand es dann
am Ende
irgendwie okayisch. Was ich nicht verstanden habe, ist, er war ja offensichtlich Changeling in der siebten oder achten Folge. Enttarnen sie ihn ja als Changeling, weil er irgendwas nicht weiß oder irgendwie falsch antwortet auf irgendeine Frage.
Ja.
Und Seven ist komplett sauer. Und dann später kann man diesen Borg-DNA-Virus kann man aus den Leuten wieder rausbeamen oder beziehungsweise der deaktiviert sich wieder und wird dann über irgendein Transporter-Cleaning aus den Leuten wieder rausgemacht.
Ziemlich einfach.
Die werden einfach alle einmal durchgebeamt und dann ist das weg wieder. Einmal ordentlich durchbeamen und dann geht das. Aber was halt nicht geht, ist, wenn du von einem Changeling ersetzt worden bist in deiner hohen Position, den Changeling kann ich nicht aus dir rausbeamen. Den muss ich einfach mit dem Phaser wegmachen. Und insofern, wie geht das, dass Tuvok dann wieder da ist am Schluss? Also das habe ich nicht verstanden. dass die
ganze. Ja, wo war Tuvok, gell? Weil ja,
zwischendurch, genau.
Bei diesen Borg-Sachen, da sind ja, die sind ja praktisch besessen von den Borg.
Genau, aber wenn dann wieder entbesessen am Schluss.
Genau, aber bei den Changelings, die sind ja ersetzt einfach. Also wo ist das Original?
Genau.
Ja, hatten wir ja auch bei DS9 tatsächlich genau diese Folge, die ich gerade besprochen habe, wo Worf in diesem Gefängnis ist von den Jem'Hadar, ist ja auch der Martok mit ihm dort, der aber parallel auch auf DS9 rumhängt. Was die halt nicht wissen, ist, dass der auf DS9 rumhängt, halt ein Changeling ist. Und da war es halt genauso. Der Martok, den haben sie irgendwo in den Knast gesteckt, damit er halt ersetzt werden kann. Aber wo Tuvok jetzt hier war, ja. Gute Frage.
Genau, also das, da blieb ich etwas verwirrt zurück, aber gut, okay. Man hat dann vielleicht in so einem Schlussmoment dieser Serie dann auch nicht mehr die Zeit, so einen Quatsch noch zu erklären. Ansonsten, ja, Geordi ohne Visor hatten wir ja schon gesehen in den Filmen. Auch da die Szenen zwischen Geordi und Data, wenn sie sich dann da so
ist auch cringe,
ein ja. Schmalz-Ding sind, das ist, ja, cringe ist das ja. Wort dafür, das tut schon weh teilweise.
Ja, allerdings.
Ja, schöne Referenzen, wenn dann Data sagt, dass er mit seinem Gut-Feeling gehen möchte und da gibt es in irgendeiner Episode von TNG quasi das gegenteilige Ding, wo Geordi sagt, I have a Gut-Feeling und Data sehr verwirrt ist und es erklärt bekommt, aber es auch nicht versteht, was ein Gut-Feeling ist und warum man darauf jetzt hören sollte. Dann machen sie das so und dann, ja, okay, aber zwischendurch gibt es so Szenen, wo die beiden so miteinander reden und sich ihr Herz ausschütten und er ist so froh, dass er seinen Freund zurück hat und ja, und ich kann dir das bestätigen, dass das von meiner Seite auch so ist und du bist mein Besser und überhaupt und Dings und Kotz, Brech, so Schleim,
Schnull. So schlimm.
Ja. Sehr anstrengend. Das
ist schwer zu ertragen.
Von daher fand ich die Worf-Figur, die es als einzige nicht macht, fast noch am angenehmsten.
Stimmt.
Ja, aber trotzdem, Punkt bleibt, das funktioniert am Ende alles irgendwie.
Ja,
das und macht es ist schon Spaß. So viel richtig gemacht
genau
worden.
Genau für unsere Generation.
Ja, genau. So viel richtig gemacht worden und trotzdem dabei dann eine neue Generation aufgebaut, die man jetzt da hinsetzen kann, wo dann die einzige Konstante zu den alten Serien wäre jetzt dann tatsächlich Seven of Nine, wenn man jetzt mit dieser
Brückencrew als Captain, wow. Als
Captain, genau, weitermachen würde und das wäre halt genau richtig, Jerry Ryan da jetzt noch eine Serie zu schreiben.
Ja. Nur können sie nicht ein schöneres Schiff nehmen. Warum muss dieses Schiff
sein? Kann der nächste Autor ja in der ersten Folge gleich crashen und dann enttäuschen.
Genau. Yeah! Enterprise, wo sind wir jetzt? Ah!
Enterprise M. Dann irgendwie. In einem der Filme sagt Picard, there are a lot of letters left in the alphabet. genau zu diesem Thema. Ich glaube, als sie die E zerstört haben. Ja.
Ja.
Also. Tja. Also ich war zufrieden. Und ich fand auch die Borg mit der Queen, die da irgendwie ihre komischen Ausblubberungen am Kopf hat und so. Und die ganzen toten Drohnen, die da so rum verschimmeln und verwesen und so. Ich fand das schon alles ziemlich geil gemacht.
Ja, und auch dieser Plot mit den, dass die Borg die Sternflotte übernehmen praktisch.
Ja.
Das hat sich schon organisch angefühlt, finde ich.
Bisschen unglaubwürdig, wie viel diese Raumstation ausgehalten hat, oder?
Ja, absolut.
Also was war denn da? Also ich hätte gedacht, dass die sofort kaputt geht, wenn diese ganze Flotte da angreift. Und warum die überhaupt nicht drumherum fliegen um das Ding?
Ja.
Also
verstehe auch nicht.
Da ist diese eine Raumstation und kann man da nicht einfach irgendwie von der anderen Seite an den Planeten ranfliegen?
Ja, oder vor allem, wenn man es nicht zerstört kriegt, dann nimmt man halt eins von diesen 1000 Schiffen und fliegt halt rein und kollidiert halt damit.
Das ist halt Star Wars. Sowas wird nur in Star Wars so reinwarpen quasi. Sowas wird in Star Wars gemacht. Aber, stimmt schon.
Weil waren ja alles nur noch Drohnen. Also von daher, aber es war eine reale Bedrohung, also die Borg. Ganz im Gegensatz zu den Changelings, die habe ich nicht als Bedrohung empfunden. Also es war natürlich da in diesem Nebel, in diesem Geburtsnebel, das war schon irgendwie bedrohlich und so, aber ich habe die nicht so richtig als echten Antagonisten oder so wahrgenommen. Und die Borg, die Borg sind halt immer hardcore. Also das ist, die funktioniert immer gut als Bösewicht.
Ja. Was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die Starfleet so und die Föderation vor allem so menschenzentriert dargestellt wurde. Es ging um die Erde.
Ja, du hast
und
recht.
Um Starfleet und
keine Cardassianer, keine Klingonen, keine Romulaner.
Keine Vulkanier, niemand.
Ach nee, die Romulaner gibt es ja auch nicht mehr.
Ja, aber egal wie, also da ist niemand von den anderen irgendwie. Klar, es wurde irgendwie ganz mal kurz in einem Nebensatz gesagt, dass man wegen der Kommunikationsblockade bla, kann man niemanden zur Hilfe rufen oder so. Aber
das ist ein bisschen easy, ja.
Genau.
Ja. Auch, dass auf der Titan keine Aliens drauf sind. Warum sind das alles nur Menschen auf der Titan?
Nee, das stimmt nicht, oder?
Echt? Weil wer waren da?
Da war eine Vulkanierin, die ist dann erschossen worden. Das ist die von Verdik hingerichtet wird, als es hieß, wir erschießen jetzt hier Leute, wenn ihr nicht kommt. Wenn
du hast recht.
Nicht kommt.
Ja, doch.
Das war eine Vulkanierin und die andere, die hat irgendwie so komisches grünes Gesicht, die kleine mit dem runden Kopf.
Okay, habe ich schon vergessen, ja.
Da weiß ich nicht, was die für eine Spezies ist, aber die war definitiv auch nicht Mensch.
Okay. Na gut, habe ich nur recht getan. Ja.
Ja, aber auch keine anderen Klingonen mehr, außer Worf oder so, bleibt der weiterhin Sonderling.
Keine Ferengi, keine Cardassianer.
Genau, also.
Ja gut, ich bin halt DS9-Fan, ich will halt auch die DS9-Charaktere sehen, aber.
Immerhin bist du als DS9-Fan ja mit Dominion als Bösewicht. Die Folge hieß ja auch Dominion, die siebte oder achte.
Weiß jetzt nicht. Ja, und Rolaren taucht ja wieder auf.
Rolaren auch, ja, sehr schön.
Wird natürlich auch schnell verheizt, aber immerhin.
Ja.
Obwohl, die sah auch irgendwie anders aus. Hat die ihre Nasenrippe noch gehabt? Ich glaube, die hat es nicht gehabt, gell?
Die hat sie, glaube ich, nicht gehabt, nee.
Das war irgendwie komisch.
Tja.
Ja gut, aber das wissen wir ja von Discovery, dass wir Leid geprüft, dass die...
Dass Spezies nicht mehr so aussehen müssen, wie sie auch der Ferengi sah irgendwie anders aus. Der hatte nicht...
Dann Ferengi?
Na, der entfaubt.
Ach so, der, ja, nee, das stimmt, der sah überhaupt nicht nach Ferengi aus.
Ich meine, der hatte schon irgendwie große runde Ohren und so ein bisschen so ein Ferengi-Kopf, aber der sah halt nicht so aus wie Ferengis, wie wir sie kennen. Also wie so ein DS9-Ferengi. Klar, nicht so albern wie der... Wie hieß dieser alte Sack, der da immer vorbeikam mit seinem Stock? Habe ich vergessen.
Der alte Nagus?
Der große Nagus? Der große Nagus, den fand ich ja immer sehr anstrengend. Das war ja so eine furchtbare Figur in DS9.
Halt der fucking große Nagus.
Ja, aber was für eine alberne Figur und was für eine alberne Maske.
Du weißt ja, wer am Ende der große Nagus wird, oder?
Spoilers mir nicht, ich guck's nochmal und hab's
zum Glück vergessen. Ach, du hast es gesehen, oder was?
Ich hab's mal irgendwann gesehen, aber ich hab's alles verdrängt, weil es Jahre her ist. Und,
das ist nämlich so, das ist so grandios, die Idee ist so gut, wenn ich dann am Ende zum großen Nagus
fahre. Wahrscheinlich Quark, oder?
Nein.
Nee, okay.
Noch viel besser, aber ich will's nicht spoilern.
Okay. Gut, wir müssen jetzt irgendwie hier einen Abschluss
machen. Genau, hier, eine Sache noch zu Rolaren. Ich fand, also auch von der Art her, wie sie war und so, ich meine, es war natürlich auch wieder schwülstig mit Picard und so, gell?
Die für auch mich viel war, zu schnell nachgibt und ihr dann total vertraut und so vorher noch total auf...
Ja, genau.
Also,
ja. Für mich hatte sie da schon auch was aus ihrer Rolle aus Battlestar Galactica.
Schon wieder. Du immer kommst du mir mit Battlestar Galactica.
Bob, wirklich, du musst das gucken. Das wird dir so gefallen. Ich bin mir so sicher. Schau das bitte.
Okay.
Und da hat es nämlich auch so eine sehr, schon ziemliche Antagonistenrolle, aber auch sehr, sehr gut. Sehr gut gespielt auch.
Okay.
Ja, Picard, schaut das. Das ist super.
Ja.
Nee, ihr habt es ja hoffentlich schon geschaut. Denn ihr habt ja den Spoiler-Teil gehört und den habt ihr hoffentlich nur euch angehört, wenn ihr es schon gesehen habt. Aber ich denke, ihr habt ähnliche Einschätzungen wie wir. Es ist halt Fanservice. Und als das hat es auch gut funktioniert.
Bisschen und schmalzig an manchen Stellen, aber ja, insgesamt. Insgesamt, vor allen Dingen so das Einbinden ins große Ganze. Klar, du mochtest diese Gründersache nicht so richtig. Ich kann da ganz gut mit. Aber ansonsten auch so es gibt eine Stelle zum Thema Jurati nochmal kurz. Der Shaw sagt das, glaube ich, an einer Stelle. Da weiß ich jetzt auch das genaue Zitat nicht mehr so hundertprozentig, aber er sagt irgendwie so, da die Borg sind immer noch da draußen oder sowas. Und vergesst diesen freakigen Scheiß, der da und da passiert ist oder irgendwie sowas in der Art. Was man in dem Augenblick noch nicht einzuordnen weiß, weil man dann noch nicht weiß, aha, was in Folge 9
passiert. Der Girardi-Scheiß meinst du?
Aber er erwähnt es quasi. Er sagt es, also cool. Das ist so, es wird einfach so hingedingst. Und
okay, habe ich gar nicht mitgekriegt.
Das hatte ich jetzt auch nur in irgendeinem YouTube-Video hatte ich das gesehen. Ich weiß nicht, ich habe ein paar Sachen geguckt in den letzten Tagen. Aber ja, das so wieder neu zu booten und eben mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl so die Sachen wegzuschmeißen, die einfach scheiße waren aus den ersten beiden Staffeln, mit so einem Augenzwinkern auch und dann halt ja, so ein bisschen den Fanservice so hinzubauen, aber halt mit so vielen Kleinigkeiten wie eben Rolaren wieder rauszuholen so ein bisschen in der Vergangenheit zu stochern von allen Figuren und halt wieder mehr anzuerkennen, was da alles passiert ist, ja, diese Sache mit Data, das dann eben mit dem We Go With My Gut Feeling, so viele Kleinigkeiten, die irgendwie auf das alte Star Trek Bezug nehmen und nicht wie die ersten beiden Staffeln und vor allen Dingen wie Discovery so einfach alles aus dem Fenster zu treten und dann nur irgendwie zu sagen, ja, und das hier ist übrigens Spock und dann haben wir irgendwie nur damit
ja, so ein Emo-Spock.
Genau.
Ja, furchtbar.
So, wir nehmen uns was, damit wir den großen Namen haben und aber wir wollen uns eigentlich nicht mit der Historie, die da dran hängt und mit dem Charakter belasten, sondern wir machen einfach dann, was wir wollen. Sondern hier, ja, Sachen werden genommen, Sachen werden weggeschmissen, die quasi in den neueren Serien falsch gelaufen sind und es wird sich auf das zurückbesonnen, warum die Fanbase da ist. Diese Fanbase besteht ja nicht einfach so und gehört den neuen Autoren per Gottes Gnaden, sondern die ist ja aufgebaut auf einer Legacy und die musst du dann halt aber auch anerkennen, wenn du möchtest, dass diese Fanbase deine verdammten Produkte kauft. Und dann musst du damit ein bisschen respektvoll umgehen mit dem, was du da geerbt hast. Ja. Und das ist hier verstanden worden. Und klar, da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber man merkt, dass die Leute, die das hier geschrieben und gemacht haben, mit ein bisschen Respekt an das Gesamtwerk rangegangen sind und natürlich sich da ein paar Freiheiten genommen haben, da jetzt das weiterentwickelt haben und ihre eigenen Ideen da reingebracht haben, aber eben nicht mit einem was kümmert mich das Geschwätz von den Leuten, die das gemacht haben, was ich hier gerade in die Hand bekommen habe, sondern das eben auch anzuerkennen, zu sagen, ich habe hier jetzt ein Machwerk in die Hand bekommen, auf dem ich mich jetzt ausleben darf und da kommt eine gewisse Verantwortung mit und der muss man aber auch gerecht werden.
Ja, sehr schön gesagt, Bob, sehr schön.
Und damit schließen wir diese Kapitelmarke und kommen zum nächsten Thema. Ich habe meine Showloads-Liste verloren, aber ich drücke hier einfach mal auf so einen Kapitelknopf.
Was haben wir denn noch?
Die anderen haben doch schon vorgezogen.
Es ist noch ein König gekrönt worden.
Ja. Ja, und da haben wir sogar eine Überleitung, weil bei dieser Krönung war ein Star Trek-Schauspieler dabei.
Was, echt?
Ja.
War der Herr hier Patrick Stewart anwesend oder was?
Kann wahrscheinlich auch sein, dass
er
dabei war.
Zumindest Brite, oder?
Nee, ein anderer Star Trek-Schauspieler, der eine kleine Rolle in Voyager hatte, allerdings wirklich nur eine kleine, und der selber König ist.
Wait, what? Ach so, hier der saudische Dings, ne?
Nee, nicht saudisch, jordanische.
Jordanische König. Ah ja, stimmt, das habe ich bei den Delta Flyers mal gehört, wie der anwesend war und wie Harry Kim, Garrett Wong, ihm irgendwie Tipps gegeben hat, wie er mit seiner Nervosität umgehen kann.
Wie geil. Ich habe jetzt ja auch Delta Flyers angefangen, ich bin sehr gespannt, ja. Werde ich alles nachhören.
Tja, sehr gut. Ach, siehst du, das habe ich jetzt gar nicht zusammengepuzzelt, aber jetzt, wo du es sagst,
ja.
Fallen die Steine in place.
Nee, es wurde nämlich nur sich darüber, ich habe irgendwas gesehen, wie toll seine Frau wieder angezogen war und wie toll sie ausgesehen hat. Und gab es mehrere, die eben gesagt haben, dass sie die am besten aussehen, am besten angezogen. Oder, ja, was ja eigentlich scheißegal ist, egal. Und da habe ich gedacht, hier, cool, Star Trek und so. Ich habe die Krönung gesehen letztes Wochenende.
Ich auch.
Du auch? Sehr gut.
Also nur mit so einem Auge, sie lief und meine Tochter saß wie festgeschraubt vorm Fernseher.
Ja, wir auch.
Weil,
4 Stunden.
Weil da waren Pferde und dann war Musik und Geigen. Meine Tochter liebt Geigen, ich verstehe nicht wieso. Aber Ja, und
wo
dann.
Waren denn da Geigen? Das war doch eher Orgel und Dudelsack, oder?
Nee, da war ja so ein ganzes, da wurde doch dann so, war auch so nach, nachdem die Krönung, die eigentliche Krönung, nachdem sie die Krone um den Kopf hatten und dann schon wieder abgesetzt hatten und dann noch irgendwie.
Und dann andere Krone.
Dies und das und jenes noch passierte, wo ich jetzt nicht so genau weiß.
Fantastisch.
Passiert so viele Sachen. Und dann kam immer so ein Interlude mit ganz viel klassischer Musik. Und das war dann auch alles deutsche Komponisten, die da zur Aufführung kamen. Also da
ja, Händel ist ja nach England gegangen, gell?
Ja, gut, aber so richtig originäre englische Komponisten hatten sie offensichtlich nicht, weiß ich nicht.
Andrew Lloyd Webber?
Keine Ahnung.
Warum, wie auf die Idee gekommen ist, aber gut.
Ja, gut, jetzt hat ja der Charles eh so ein paar, so ein bisschen deutsche Häuser sind ja da noch mit drin.
Was heißt mit drin? Das ist quasi rein deutsch, aber naja.
Gut, egal, jedenfalls die... Das wurde da vorgetragen und da war alles, da waren Cellos und Geigen und alles Mögliche am Start.
Und ich hätte auch ein bisschen Cradle of Filth spielen können, das wäre wenigstens britisch gewesen. Hätte ich gut gefunden.
Mir war ein bisschen zu viel Gequatsche mit Gott und so weiter, aber also es war
ja gut, es war halt ein Gottesdienst, gell? Also
ja,
es ist ein zweistündiger Gottesdienst ist natürlich... was ich ein bisschen anstrengend fand da, wir haben ja die CDF-Geschichte geschaut, oder AD, nee, ich glaube AD war's, und da ist ja immer so eine Simultanübersetzerin und die hat dann halt die gesamten Gottesdienstinhalte übersetzt, aber sie hat sie halt kopflos, sie hat sie halt übersetzt. Und es sind halt so Sachen, so Redewendungen und Gottesdienstinhalte, die wir halt als wenn du halt christlich geprägt bist, die sind dir halt in Fleisch und Blut, ja, die kennst du halt. Und sie hat's halt inhaltlich das Gleiche gesagt, aber halt nicht so, wie wir es in Deutschland sagen würden, ja?
Tja, aber ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Wenn du
doch, sehr total. Die hätte einfach einen Schritt zurücktreten müssen und wenn sie Katholikin ist, ich weiß nicht, ob sie es ist.
Aber sind das nicht Evangelien?
Ja, das sind, nee, evangelisch sind die nicht, die sind ja Anglikaner.
Naja, zumindest nicht Katholiken.
Auch Protestanten, genau, aber es war sehr offensichtlich, dass die halt im Bereich der Wandlung und dem allen exakt das Gleiche sagen, ja, also wirklich exakt das Gleiche. Die sagen eben auch so, erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn, das ist würdig und recht, lasset uns danken, bla 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 bla, ja. Also sie sagen wirklich genau das Gleiche, aber sie hat's halt übersetzt aus dem Englischen, wodurch sie halt dann das nicht gesagt hat, sondern so ein bisschen was anderes, was ein bisschen komisch war, fand ich, aber egal. Spielt keine Rolle. Aber insgesamt war doch, es war eine Mordsshow, oder? Also, wir haben
ich weiß nicht.
Sie haben uns köstlich amüsiert, als der Charles da saß und dann halt die ganzen Insignien bekommen hat.
Das ganze Geraffel in die Hände gedrückt.
Und dann kriegt er hier ein Schwert hingehängt, dann muss er noch ein Schwert halten, dann kriegt er einen Handschuh angezogen und dann kriegt er noch einen Ring, den muss er dann berühren, dann kriegt er einen angezogen. Dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, gleich kriegt er noch eine Krönungspudelmütze aufgesetzt. Und sie so, wirklich? Na, vielleicht kriegt er wirklich eine Pudelmütze. Dann habe ich gesagt, nein, der kriegt eine Krone.
Das ist schön, Kinder glauben an der Stelle ja einfach alles. Was
ja, super. Aber es war wirklich so. Und ich glaube, die Rosa oder die Lucy haben dann gemeint, vielleicht kriegt er auch eine Krönungssonnenbrille. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte sein. Ist denkbar. Und dann kriegt er diese Krone und dann geht er hinter den Altar und dann kommt er mit einer anderen Krone wieder vor.
Ach, schön, wie sie mit den Kronen dann raus, oder da laufen sie dann irgendwie so ein Stück mit den Kronen auf dem Kopf in der Gegend rum und es sieht so angestrengt aus, wie diese beiden alten Personen einfach versuchen zu laufen und auf gar keinen Fall darf diese Krone vom Kopf fallen. Und du siehst ihn so an, wie sie da so ganz angestrengt daran ackern müssen. Und auch dieses Bild, wie sie dann am Schluss auf dem Balkon stehen mit den Kronen auf dem Kopf, sieht halt aus wie zwei Leute, die vollkommen unpassende Hüte aufhaben. Vollkommen bekloppt.
Ja. Und passende Hüte, das trifft es wirklich. Ah, es war so herrlich. Und auch die Krönungsbilder von ihm, hast du die gesehen? Die mittlerweile so öffentliches, also offizielles Bild von ihm,
nee.
Wo er da mit einem dieser Zepter und mit dem Reichsapfel sitzt und mit der Krone und so ein bisschen lächelt. Das sieht auch so bescheuert aus. Das ist wirklich herrlich.
Ja, fantastisch. Ja.
Aber ich muss sagen, ich war trotzdem an manchen Stellen berührt. Ich habe auch ein bisschen geweint, muss ich sagen. Also, so ein paar.
Mich hat das völlig kalt gelassen.
Also wo sein Sohn dann zu ihm kommt und ihm den Treueeid schwört, stellvertretend für den gesamten Adel, und ihn dann küsst und so.
Grauenvoll. grauenvoll.
Das hat mich berührt. Doch, oh Gott, da, nee. da hat es mich gepackt. Und auch wie dann die Hymne gesungen wird. Okay, die packt mich meistens und die kam ja mehrfach. Da habe ich gesehen.
Heißt God Save the King dann an der Stelle, oder?
Ja, klar. Ja, God okay. Save our gracious King, klar. Send him victorious und so. Ja, das ist alles jetzt eine andere Hymne.
Da hat irgendeiner das neue Notenblatt nochmal von vor wie viel 100 Jahren? 70 Jahren.
70 Jahren,
ja. Nochmal ausgepackt.
Ja, genau.
Das haben wir hier noch irgendwo. Warte mal. Wo habe ich das hingeräumt? Ist auch schön, dass diese so eine Krönung ist ja in England schon oft gemacht worden. Aber wie das so ist, also die Eventmanager sind ja nicht mehr dieselben. Also du hast ja da jetzt nicht irgendwie, dass du dann sagen kannst, hier lass mal zum Georgie gehen und den fragen, weil der hat das schon mal gemacht, sondern das sind ja jetzt dann doch komplett andere Leute. Und die müssen.
Ja gut, die es jetzt gemacht haben, die können dann wahrscheinlich auch die nächste machen.
Ja, das steht zu vermuten, aber.
Auszugehen.
Trotzdem muss dann irgendwie eine komplett neue, das ist so ähnlich wie wenn so eine Star Trek-Serie neu gemacht wird, eine komplett neue Crew muss sich aber original an die alten, alten Themen halten. Also die können nicht dann einfach den Kanon über den Haufen werfen und immer mal machen, was sie wollen. Wobei das ja auch interessant ist, ne? Also diese, du kennst dich da mehr aus, wie das früher war. Ich nehme stark an, dass die, also viel ist ja jetzt nicht modernisiert worden an dieser, also im Vergleich zu der Krönung von Lisbeth.
Extrem wenig modernisiert worden, ja.
Genau, aber in der Vergangenheit, über die letzten 1000 Jahre oder so, ist ja schon wahrscheinlich einiges daran modernisiert worden. Also
Ein bisschen, ja. Da ist natürlich schon einiges modernisiert worden, aber man ist dann wieder immer überrascht, dass dann so manche Dinge gar nicht, also zum Beispiel diese Sache mit dem weißen Hemd, mit dem Album heißt es, glaube ich, irgendwas mit keine Ahnung, irgendwas mit weiß auf jeden Fall. Der trägt ja zur Krönung, trägt er ja nicht sein ganzes Geraffel, sondern trägt nur ein weißes Hemd. Und das ist sehr alt. Also das ist, ich weiß nicht wie alt, aber vor 1000 Jahren hat man das auch schon so gemacht.
Und sind die damals auch schon mit einer Kutsche durch die ganze Stadt gefahren und so?
Nee, das nicht.
Ja,
also was ich lustig fand, in The Last Kingdom gibt es ja auch mehrere Krönungen von englischen Königen oder da eben noch nicht englische, sondern Wessex-Könige. Mhm. Und da gibt es eben auch einen, der gekrönt wird, der auch so ein weißes Hemd anzieht und so. Und der muss einem Heiligen während der Krönung die Hand geben. Und da graben die halt irgend so diese ganzen Märtyrer, Heiligen, die waren damals ja noch nicht so lange tot, gell? Also im 9. Ja. Jahrhundert. Und die haben da eben wirklich noch eben jemanden exhumiert und den Sarg aufgemacht und da lag halt dann ein Skelett drin und der König musste dann die Skeletthand von dem Heiligen in die Hand nehmen und ihm die Hand geben, ja. Und wurde dann eben da zum König gesalbt. Und sowas Ähnliches ist ja jetzt hier wieder. Das fand ich ja so lustig, dass das im Endeffekt diesen Reliquien, das war mir nicht klar, dass dieser Reliquienkult immer noch so da ist, so dass der Papst Franziskus den zwei Splitter aus dem Heiligen Kreuz geschickt hat und das jetzt in irgendein Kreuz eingearbeitet wurde, was sie hier durch die Gegend getragen haben. Ja, das heißt, die haben im Endeffekt einen ganz ähnlichen absurden Reliquienkult wie im 9. Jahrhundert noch. Also das ist schon, ja, nicht so ganz 21. Jahrhundert, aber warum nicht?
Also absurd, wie schlecht die alle ihren Text auswendig kannten. Also, dass der alte Mann da immer diese Hilfe nebendran stehen brauchte, die ihm sagt, wie es weitergeht und was er jetzt als nächstes zu machen und zu sagen hat und immer dann nicht nur so ein Typ, der den Zettel hält, wo draufsteht, was man machen muss, sondern auch so ein Einflüsterer, der im Zweifel das Ding auch noch vorliest, wenn es beim Lesen nicht mehr so hinhaut. Aber dass dann so Leute wie zum Beispiel William, als er da seinen Treueschwur halten muss, ja, das war im Grunde eine seiner wenigen wichtigen Aufgaben in dem ganzen Prozess. Der kommt da hin und sagt diese 6 Sätze und liest die auch komplett ab. Also siehst die ganze Zeit seine Augen. Einmal guckt er seinen Vater an und dann guckt er wieder auf den Zettel, guckt auf den Zettel und redet den Text. Hätte das nicht auswendig lernen können?
Nee, das kann ich verstehen. Also ich kenne das ja von der Hochzeit. Da hatte man ja auch die Möglichkeit, so ein Schwur oder so ein, wie nennt man das? Hm. Nennt man das auch Schwur bei der Hochzeit? Ich weiß es nicht.
Ja, so ein, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja.
Da habe ich mich ja zum Glück dagegen entschieden und deswegen sagt man dann nur so ein paar Worte, die eben zum Ritus gehören, die im Endeffekt auch nur heißen, irgendwie, ich nehme dich an als meine Frau oder irgendwie sowas, keine Ahnung, irgend sowas.
Und lass es nicht deine Frau hören, dass du den Satz nicht mehr weißt.
Meine Frau weiß viel weniger von den allen. Und da kriegt man das auch hingehalten und da hat er, und ich hatte halt da so ein Kloß im Hals und hatte halt auch Tränen in den Augen und es ging halt gar nicht. Ja, ich konnte überhaupt kein Wort rausbringen. Es hatte nichts damit zu tun, dass ich mich nicht erinnert habe, sondern es war halt, es ging gar nichts an dem Moment, weil ich halt so ergriffen war. Und da hat dann der Pfarrer auch auf das gezeigt, so hier, lies das einfach vor. Und da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich überhaupt was sagen konnte. Und da war ich schon auch froh, dass es dann da stand und dass ich dann darauf konzentrieren kannst, so einfach Wort für Wort. Du liest jetzt einfach Wort für Wort davor. Und ja.
Okay, aber auf der anderen Seite.
Und auch der William war ja auch ergriffen. Das hat man ihm ja schon auch angesehen. Auch Charles war ergriffen in dem Moment.
Ja, okay, das will ich nicht ganz von der Hand weisen. Aber trotzdem finde ich, also du stehst nicht so wahnsinnig oft in einer Kirche voller Leute vorne und musst was sagen. Insofern ist es für dich ja vielleicht was anderes und jemand wie
aber so eine Krönung ist schon auch
eine Krönung ist vielleicht für die auch nochmal was Besonderes, natürlich, das will ich nicht in Abrede stellen, aber
dass der Erzbischof von Canterbury einen Text ablesen muss, das fand ich schon ziemlich,
das meine ich eben, alle, die da oben standen, also der König, der jetzt König, damals Prince of Wales, sein ganzes Leben lang steht der,
nee, der war vorher auch schon König, der ist jetzt nur gekrönter König.
Ja, whatever. Und William und der Erzbischof und so weiter, alle die Personen, die da jetzt tragende Rollen hatten, stehen ihr ganzes Leben im Lichte der Öffentlichkeit vor Fernsehkameras, ja, auf irgendwelchen großen Balkonen und.
Ja, und deswegen wissen die, dass dann nichts dem Zufall überlassen wird.
Trotzdem können sie dann den Text so gut auswendig lernen, dass sie nur einmal darüber blicken müssen und nicht die ganze Zeit auf den Zettel gucken.
Ja, vor allem wusste man ja immer schon, ja, da wurde das Schild so groß in die Kamera gezeigt, dass man wusste, okay, jetzt kommt, ja, irgendwie, and I, the Archbishop Dustin of Canterbury, keine Ahnung. Ah, okay, jetzt kommt der als nächstes.
Ist auch sehr lustig, dass das, das ist ja früher mit Sicherheit dem Volke nicht so klar gewesen, ne? Wenn wir das schon immer so abgelaufen ist, dass da einer mit dem Zettel nebendran steht, so ein Flüsterer, das hast du ja aus der 400. Reihe, 600 Meter, auch in dieser Kathedrale da, Westminster Abbey, dadurch, dass da diese komischen goldenen Dinger da in die Mitte reingebaut sind und dahinter auch noch Leute sitzen, die sitzen irgendwo dahinter, die kriegen überhaupt nichts mit von dem, was da vorne passiert, die sehen das nicht mal. Das ist für die genauso gut, als wenn das einfach in einer anderen Kirche wäre.
Das war auch, als die ausgezogen sind, gell, rausgegangen sind, so, die ziehen aus und ziehen aus und dann sind sie fast draußen. Also, ach nee, die sind gar nicht fast draußen, die sind jetzt sind sie eigentlich erst in der Kirche, sind die aus dem Altarraum raus, weil die bisher eigentlich nur im Altarraum waren.
Genau. Ja. Und von daher, jetzt heutzutage mit Ultra-HD-Fernsehkameras können wir den Text auf diesem Zettel lesen und ich wette, bei der letzten Krönung, selbst wenn du da die Fernsehübertragung geguckt hattest, das war im Zweifel so unscharf, in PAL-Auflösung, wenn
schwarz-weiß.
Schwarz-weiß, genau, dass du da gar nicht im Zweifel wirklich mitgekriegt hast, vielleicht wenn du sehr genau hingeschaut und sehr genau aufgepasst hast, aber als jemand, der anwesend war und auch in den anderen Krönungen davor, wo es noch gar kein Fernsehen gab, das hättest du gar nicht mitbekommen. Du stehst 10 Meter weg und merkst gar nicht, dass da ein Einflüsterer dabei ist, der dem alles vorsagt. Und heutzutage kannst du von Deutschland aus den Zettel lesen, bevor er den Satz spricht.
Ja, genau.
Schon ziemlich und abgefahren. Zwar
lange davor. Zum Glück war es nicht in Comic Sans.
Immerhin.
Nee, auch auf Abschluss
auf den Ledereinbänden von den Musikern, wo die Noten drin sind, stand überall Westminster Abbey drauf. Eingestickt in Gold oder also so eine Goldprägung in so einem schwarzen Ledereinband, also alles sehr, 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 sehr schick.
Design hatten die schon drauf.
Also ja, muss man echt sagen. Auch dieses ganze Gold da hinter ihm ist unfassbar.
Und um ihn rum, dieser Mantel.
Ja. Und dann sein Leopardenjäckchen da und da, ich weiß nicht, was das ist, diese weiße Fellmantel.
Ja. Fantastisch. Und der Hut von Anne, fantastisch, oder?
Oh Gott, da habe ich nicht drauf geachtet.
Die war ja so, ich will nicht sagen Crossdresser-mäßig unterwegs, aber die hatte so eine Militäruniform mit so einem Zweispitzhut, so einem sehr langen. Das ist eine Schwester, gell? Hm. Ach ja. Was mich sehr berührt hat, muss ich sagen, oder was ich sehr schön fand, war, dass die Camilla auch zur Königin gekrönt wurde. Dass die jetzt eben nicht mehr dieses Queen Consort Blödsinn, sondern dass die eben jetzt wirklich Königin ist. Wie sich das auch gehört für eine Frau von einem König. Weil das ja unklar war, gell? Das war ja, ja. Im Endeffekt hieß es ja immer, nein, auf keinen Fall.
Ja, nur weil die Lisbeth immer, das ja. Halt nicht mit ihrem gemacht hat, ne? Den hat sie ja Prinz bleiben lassen.
Nee, das ist anders. Wenn du eine Frau, wenn du die Regentin eine Frau ist, dann ist der Mann immer Prinzregent. Das ist einfach eine sexistische oder patriarchale Sache, gell? Dass du eben, wenn König und Königin ist, dann gehst du halt davon aus, dass die Macht beim König liegt, beim Mann liegt. Und deswegen machst du das halt nicht, wenn die Regentin, also wenn die Macht bei der Frau liegt, dann machst du das halt nicht, damit es klar ist, dass sie halt die Regentin ist. Aber man hat
aber, eben... Aber könnte, wenn jetzt mal angenommen, er hätte eine Tochter, ja, und es gibt jetzt nicht nur William und den Verstoßenen. Wenn es eine neue Königin in dem Sinne, dass sie die Regentin wäre, geben würde, könnte sie das von sich aus entscheiden, das zu ändern?
Nee.
Wer ist denn da die Instanz, die das ändern könnte?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht das Oberhaus? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist eine Verfassungsfrage. Das kann nicht der König einfach entscheiden. Das wird er auch nicht tun. Also wird sie auch nicht tun.
Ja, okay. Es gibt sie ja eh nicht. Aber irgendwann vielleicht mal wieder.
Ja gut, eigentlich hätte ja die Anne Königin sein müssen, gell? Also die, nach der heutigen Thronfolgeregelung hätte man die Anne zur Königin machen müssen, aber damals war halt, ging kleiner Bruder eben noch vor großer Schwester, und dadurch ist er eben überhaupt König. Und danach wurde die, ich glaube von Elisabeth, aber die,
also sowas
Thronfolgeregelung,
komischerweise, er dachte recht. Kann sie dann schon bestimmen.
Ja, aber das ist nirgends so. Also in ganz Europa ist es so, dass immer wenn die Frau die Regentin ist, dass der Mann immer nur der Prinzregent ist. Also es war bei Beatrix und ihrem Mann so und bei der dänischen Margaret ist es so und bei der, wen haben wir noch? Ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall immer so. Also das, das wäre, ja und aus sexistisch-patriarchalen Gründen ist es auch einleuchtend, warum man das so rum macht, gell? Weil, man müsste halt immer erklären, so, nee, sie ist die. Aber gut, wäre auch was Gleichsprechung angeht, gut, wäre es vielleicht tatsächlich ein kluger Zug, ich weiß es nicht.
Meine Tochter hat die ganze Zeit immer das nicht verstanden, dass er wichtiger ist, weil aus ihrer Sicht ist natürlich die Königin das Entscheidende. und deshalb, wenn dann die ganze Zeit beim Auszug zum Beispiel auch die Kamera immer eher auf ihm war, sie ist dann zwar schon hin und wieder mal gezeigt worden, aber dann ist so ein Schnitt von 5, 6 Sekunden, 10 Sekunden vielleicht auf sie und dann gibt's wieder 35 Sekunden ihn und dann irgendwelche anderen Leute. meine Tochter dann immer, wo ist denn jetzt die Königin? Warum, die sollen mal die Königin zeigen? Und meine Frau hat dann irgendwann zu ihr gesagt, ja, es tut mir ja leid, dir das so sagen zu müssen, aber er ist jetzt zum König gekrönt worden und die ist jetzt einfach leider ein bisschen unwichtig. Und
sie ist nur mit dabei.
Und das hat meine Tochter überhaupt nicht einsehen können, warum jetzt die Königin unwichtig sein soll.
Ja. Ja gut, aber dass sie eben eigentlich nicht Königin werden sollte, das war ja damals so ein Zugeständnis an die Öffentlichkeit im Endeffekt, gell? Also diese Diana-Fetischisierung.
Ja.
Und deswegen hat Lisbeth das, glaube ich, auch so verfügt, gell? Dass sie, oder hieß es jedenfalls immer, dass sie nicht Königin sein soll. Aber ja, finde ich auch gut, dass darauf jetzt geschissen wird, weil ich bin halt Team Camilla. Ja, ich meine, dass der die Diana geheiratet hat, da trifft ihn schon auch ein Mitverschulden, aber eben nicht alleine. Und der ist halt in dieser bescheuerten Institution aufgewachsen, in der ihm klargemacht wurde oder immer klargemacht wurde, dass halt manche Entscheidungen er nicht zu treffen hat. Und dazu gehört eben auch oder gehörte eben auch, dass er eben nicht so die ganz freie Entscheidung hat, wen er zu heiraten hat und eben nicht eine ältere Frau, die ein bisschen grob ist und ein bisschen nicht standesgemäß und obwohl standesgemäß ist sie sogar.
Standesgemäßer als Diana, oder?
Ja, obwohl die ja auch adelig war. Ja, die ist ja sogar mit ihm verwandt, gell? Die haben ja den gleichen, ihre
Stammbäume sind da alle im Kreis, ist egal.
Glaube ich, ja. War eine Mätresse von seinem Ur-Ur-Urgroßvater oder ja, irgendwie sowas. Ja. Also es könnte sein, dass es sogar den gleichen, naja, egal. Und ja, die haben sich geliebt immer. Die waren das Liebespaar. Und zwar schon bevor er Diana geheiratet hat. Und das kann man eben, wenn man die alten Aufnahmen von der Verlobung mit Diana sich anschaut, da kommt einem das kalte Grausen, ja, wo er gefragt oder wo sie gefragt werden, so, ja, lieben sie sich auch? Und er sagt so, ja, was immer Liebe ist. Ja, genau, oh Gott. Also denkt man sich so, Gott, habt ihr es da nicht schon gesehen, ja? Und ja, natürlich haben wir es da alle schon gesehen, aber es war uns halt egal, ja, weil wir wollten halt diese Märchenprinzessin haben und es war halt Diana, weil die hat halt ausgesehen, wie halt so eine 80er Jahre Märchenprinzessin auszusehen hat. Heutzutage, ich habe das meinen Kindern eben auch erklärt und so.
Das ist schwer, ich habe das auch versucht zu erklären, das ist gar nicht total so simpel, schwer, das alles zu durchleuchten.
Und hab denen halt erklärt, ja, dass die eben besser aussah und dass die halt, ja, und dass man die halt haben wollte. Und halt nicht den Rottweiler als was Kamelär bezeichnet, was ja einfach echt richtig abwertend ist, ja. Ja?
Total.
Da hat meine Tochter gesagt so, oder mein Sohn, ich weiß gar nicht mehr, so, also so schön finde ich die Diana gar nicht. Und hat gesagt, ja, ich auch nicht. Aber das war halt damals total in, ja. Die sah halt aus, wie man halt so in den 80ern auszusehen hatte. Das war halt so, ja, das Schönheitsideal. Aber ja, das sollte nicht die Entscheidung sein. Und sie war halt viel jünger. Sie war halt 13 Jahre jünger oder wie viel. Und Camilla ist halt ein Jahr älter als Charles, was halt auch nicht so gut ist in deren Augen. Ja, aber das war die Frau, die er eigentlich haben wollte. Und die wollte er schon vorher haben. Also hätte man halt schon, man hätte sich da sehr viel Reibung sparen können. Und man hätte sich auch da viele Scheidungen sparen können. Zwei, um genau zu sein. Aber gut, es ist halt so gekommen. Und ich find's schön, dass es jetzt so endet. Also,
tja, der einzige Wermutstropfen, ja, der da jetzt noch ist, ist das
der Überflug, so nee, dünn
das, war. Nee, dass Karl der Dritte leider halt jetzt so ein ESO-König ist, ne?
Ja, das stimmt.
Das ist
ja
wirklich, das ist ja ärgerlich.
Homöopathie-Vorsitzende und
Genau, und halt lauter so Schwurbelquatsch supportet.
Ja.
Wenn das nicht wäre, dann könnte ich ja hinter diesem König stehen, aber so tue ich mich schwer mit ihm.
Ja, das stimmt, das geht mir auch so. Weil ich eigentlich, ja, eigentlich finde ich ihn ganz cool, eigentlich finde ich ihn auch, finde ich seine, also habe ich ein gewisses Mitleid mit ihm auch, weil, ja, er hat es halt schon auch schwer gehabt und so. Aber
für Könige, jetzt nicht verglichen mit der Aldi-Kassiererin, ne? Nicht in die falschen Hände.
Nee, genau. Also natürlich, er hat schwer einen Haufen Geld.
Auf einem anderen Niveau.
Völlig anders. Nee, auf einem persönlichen Niveau. Er hat halt einfach eine beschissene emotionale Bindung zu seinen Eltern gehabt. Gell? Also das, und wenn ich halt schaue, was mir wichtig ist, setze ich halt das deutlich über Geld. Ja? Also wenn ich auch selbst die Wahl hätte, eben viel weniger zu verdienen oder viel weniger Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, dann würde ich auf jeden Fall immer sagen, viel weniger verdienen, ja, weil das mit den Kindern, die Beziehung zu den Kindern ist halt das Wichtigste für mich und auch das Wichtigste für die Kinder meiner Meinung nach, ja, die haben da nichts davon, wenn sie viel Geld haben oder, ja, haben schon was davon, aber es ist kein Substitut dafür, eine ordentliche Eltern-Kind-Bindung zu haben.
Nee, absolut nicht.
Und das ist halt das, was ihm genommen würde. Natürlich, er ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt, ja. Er hat halt echt, was die Eltern-Kind-Bindung angeht, hat er halt eine beschissene Kindheit gehabt. Und damit verbunden auch, dass er eben manche Entscheidungen, die wir in unserer Zeit eigentlich denken, selbst treffen zu können, nicht treffen konnte. Oder das Gefühl hatte, sie nicht treffen zu können. Ja, also vielleicht hätte er auch ein bisschen mehr Arsch in der Hose haben müssen dann. Ja, aber hat er halt nicht gehabt oder wurde ihm nicht zugestanden, das zu haben. Ja. Aber ja, von daher, ich habe da schon Sympathien ihm gegenüber. Aber das stimmt, diese ESO-Sache, das ist schwierig. Da habe ich auch sehr große Schwierigkeiten mit. Naja.
Ja.
Mal gucken, wie lange das überhaupt macht.
Wer ist Thronfolger? William.
William, ja, klar. Und dann George.
Na dann.
Schauen wir mal, ob wir das noch erleben. Ich glaube nicht. William schon, George wohl eher nicht.
gucke ich gerade hier, wo er in der Liste der reichsten Personen der Welt, wo er dann käme. Auf Platz 4 muss man mehr haben.
Also ich weiß, dass die Queen eine der reichsten Frauen der Welt war, aber ich weiß jetzt nicht, ob das alles einfach auf ihn übertragen wird oder keine Ahnung.
Frauen sind in der Liste der reichsten Personen der Welt. Also hier die erste Frau in der Liste, die ich jetzt hier zufällig gerade ergoogelt habe, ist Françoise Bettencourt-Meyers
ja.
Mit 95,2 Billionen Dollar. Aber so viel hat er nicht. Er wird jetzt hier auf 1, irgendwas Billionen geschätzt.
Das geht ja noch.
Ja, gut, aber das ist Faktor, über Faktor 10, eher Faktor 100 fast
entfernt. Reden wir von Billionen oder von Milliarden?
Ja, die Billiarden, also die amerikanische Billion, weil das hier eine amerikanische Seite ist.
Also Milliarden.
Milliarden, genau.
Ah, okay.
Also Platz 10, die erste Frau auf der Liste hat 95 Milliarden. Und wenn er irgendwie 2 Milliarden hat, dann, ja, keine Ahnung. Also bei ihm sind es Pfund, bei denen sind es Dollar, kannst du nochmal umrechnen, aber so wahnsinnig
viel macht das. Ist ja nichts mehr wert.
Ja, macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das gerechnet ist, gell, bei ihm. Also,
ja.
Das Privatvermögen, was er irgendwie, dass er verfügen kann, oder sind da jetzt alle Schlösser und alles mit reingerechnet?
Alle Schwäne und Wale und Delfine, die gehören ihm ja alle, gell?
Private Property worth 330 Millionen Pfund. Okay.
Ja, am Hungertuch wird er nicht nagen.
Nee. 1,82 Billionen.
Meinem Sohn angeboten, weil die Charlotte, die Tochter von William, also die dann ja auch in der Thronfolge nach George kommt direkt, die ist ja nur wenige Monate jünger als mein Sohn. Und ist ja wirklich zuckersüß. Und ich habe ihm angeboten, ob ich ihn nicht auf die gleiche Schule schicken soll wie sie.
Was?
Könnte ja klappen. So wie das ja die Mutter von Kate Middleton auch gemacht hat. Gell? Die hat ja ihre Töchter auch, also sagt man, und ich finde es auch plausibel, bewusst auf die gleiche Schule geschickt wie Prinz William. Und hat ja geklappt. Gell? Also, aber der Lucius hatte keine Lust.
Wollte die nicht heiraten? Okay, hat wahrscheinlich schon eine Freundin in der Schule, die er fest...
Ja, hat er tatsächlich.
Haben sie alle in dem Alter. Meine Tochter ist sich auch total sicher, dass sie ihren Kindergartenfreund heiraten wird.
Nee, das sagt der Lutz nicht, aber die Freundin ist sich da, glaube ich, ziemlich sicher.
Ja, die Mädels bei meiner Tochter sind da auch sehr... Da wird auch dann
sehr vereinnahmt.
Hart drum gestritten, wenn dann eine andere sagt, dass sie den heiratet. Dann gibt es echt ein paar Wochen Beef zwischen denen, bis dann wieder klar ist, dass sie jetzt wieder den heiraten darf, weil die andere jetzt wieder einen anderen hat. Und das ist sehr süß, bei 5- und 6-Jährigen sich das anzuschauen.
Ja,
das stimmt. Wie sie die Pläne schmieden. Ja.
Das bringt uns tatsächlich... zu einem anderen Thema, wo wir vorhin die Kapitelmarke vergessen haben.
Hau raus.
Und zwar, weil dass wir ihn auf eine englische Schule schicken könnten, dazu müsste er erstmal Englisch sprechen.
Ah,
und jetzt kommt's. Und daran arbeitet er ja, obwohl wir ihn nicht auf die bilinguale Klasse geschickt haben, aber er ist ja auch Duolingo verrückt und ist ja sehr fleißig, was sein Duolingo angeht, obwohl es ja echt schwer ist, weil diese Doppel morgendlichen und abendlichen Doppelaktionen, die man da ja immer hat, Viertelstunde oder halbe Stunde, die funktionieren ja für Kinder nicht, weil die ja morgens in der Schule sind zwischen 8 und 12 und abends zwischen 6 und Mitternacht sollen sie halt schlafen, ja? Deswegen ist es halt echt blöd, was die Punkte angeht. Ja, aber Duolingo.
Haben wir das nicht letzte und vorletzte Woche hier schon besprochen, oder?
Nee, wir haben es letzte Woche nicht. Wir wollten es letzte Woche besprechen, aber wir haben es nicht besprochen.
Echt? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dann war es nur im Vorgespräch.
Ja, wir reden immer beim Bouldern darüber. Ich habe zwei wirklich spannende Wochen hinter mir.
Das nimmt dich schon sehr viel mehr mit als mich, muss ich sagen. diese komischen arbiträren Ranglisten, in denen man damit irgendwelchen Leuten zusammengewürfelt wird.
Ja,
Die auch, es bringt ja gar nicht so viel, das zu gewinnen, gell?
Nee, aber, ziemlich gar nichts, ehrlich gesagt.
Man kriegt dann ein paar Gems oder so. Aber viel ist nicht, ne? Aber es ist doch, das bewegt mich, also es ist, vorletzte Woche war es ja so, dass ich mit ein paar extrem starken in der Gruppe war, wo ich dann wirklich so mich extra zurückgehalten habe und extra hinter welchen geblieben bin und dann die Hoffnung hatte, dass ich so eine halbe Stunde vor Ende der Woche dann eben noch mit Doppel und diesen Geschwindigkeitsrunden, die ja unheimlich viele Punkte bringen,
die mag ich
dann noch was reißen kann, aber die haben dann dummerweise in dieser halben Stunde auch selber noch was gerissen und haben dann irgendwas mit 6000 Punkten oder so geendet. Oder mehr, ich weiß es nicht. Wodurch ich da keinen Blumentopf gewonnen habe letzte Woche, aber oder vorletzte Woche, aber jetzt in der vergangenen Woche überragend war. Aber es ist ist halt auch reine Glückssache, mit wem man in diesen Gruppen ist. Ne? Das ist manchmal sind die Gegner sehr schwach und manchmal sehr stark. Diese Woche sind sie sehr schwach. Also diese Woche werde ich garantiert auf 1 bleiben. Ist eigentlich schon jetzt fast sicher.
Ich bin auf 3 abgerutscht gerade, aber ist alles noch Schlagdistanz. Also liegen jetzt irgendwie 200 Punkte dazwischen. Das kann man.
Ach, 200 ist ja gar nichts.
Ja, eben.
Ich finde es schon lustig, wie, dass man dann so, also ich jedenfalls, so das Sprachenlernen schon völlig in den Hintergrund tritt und es eher darum geht so, okay, nee, heute lerne ich mal absichtlich ganz wenig, damit der andere in Sicherheit gewiegt wird, damit ich ihn morgen dann überholen kann, wenn ich schnell mal 1200 Punkte mache und so.
Ja, und
es hat ein Spiel dann am Ende, gell?
Ja, genau, und das auch nur noch so dieses Sätze, also zum Beispiel bei dem Hörverstehen-Ding, da hörst du ja immer Audio, wo halt irgendwas bei mir Französisch jetzt, weil ich Französisch lerne, gesprochen wird. Und dann sind unten so 10 so Wörter und du musst quasi zusammenbauen, was da gesagt wurde, indem du die Wörter anklickst.
Ja.
Und ich erwische mich dann manchmal dabei, wenn ich auf diesem Punktejagd-Trip bin, wie ich denjenigen irgendwas Französisches sagen höre und mein Hirn klickt die Wörter an, die da gesagt wurden. Und ich drücke auf Annehmen und klar, ich denke darüber nach, war das jetzt ein weibliches Substantiv und demzufolge muss es jetzt da hinten irgendwie ein E kriegen oder nicht oder was, oder war es Mehrzahl, dann kriegt es auch noch ein S dazu und all diese ganzen Dinge aus dem Französischen. Also die Regeln, die, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier drüber gesprochen, dass ich die, dass ich das teilweise dann auswendig lernen muss und ich muss, weil ich ja nicht mit irgendeinem Buch noch zusätzlich lerne, was mir irgendwie die Regeln mal strukturiert beibringt, sondern ich mir die immer nur aus den Beispielen für mich selbst raus extrahiere, was vielleicht gar nicht so falsch ist, weil man darüber, ich meine, so lernen Kinder ja auch Sprachen, gell? Mein Sohn hat ja auch nicht ein Regelbuch für die deutsche Sprache, sondern der sammelt das auch einfach nur so auf aus dem Alltag und genau so macht
es. Obwohl manches fällt einem auch leichter, wenn man mal eine Regel gelernt hat, gell? Vielleicht. Also ich merke das bei Spanisch auch, dass ich mir manches zusammenreimen muss.
Ja, und guckst du es dann nach? Gehst du dann auf eine Webseite und schaust dann, gib mir mal die Konjugationsregeln für Spanisch und ich lese mir die jetzt mal durch, oder?
Nee, habe ich noch nie gemacht. Aber wo ich große Probleme hatte, war mit, wenn da steht sie. Und sie kann ja förmliche zweite Person Plural sein oder dritte Person Plural oder Singular dritte Person sein. Und das heißt halt immer was anderes. Und ich habe mit diesem Usted hatte ich Probleme, weil das ist halt die förmliche zweite Person Plural. Und die kann aber auch Singular und Plural sein im Spanischen. Halt anders als im Französischen. Im Französischen ist es ja dann quasi immer eine Art Plural, gell? Und hat immer eine Art Pluralendung. Und da hat es halt manchmal eine Plural, manchmal eine. Also bis ich das verstanden habe, das hat ein bisschen gedauert, obwohl es eigentlich auch logisch ist dann irgendwann. Aber also, ja.
Ja, aber was ich sagen wollte ist, dieses Punktejagen, erwische ich mich irgendwann dabei, wie dann, da wird irgendein Satz gesagt, die sind ja teilweise vollkommen schwachsinnig, also sind also irgendwie ja, so Sätze drin, wie die
Schnecken trinken Milch.
Ja, die, genau.
Alles klar.
Die Schweine Die Schweine
die Vögel lesen die Zeitung.
Die Schweine lesen die Zeitung, genau, wollte ich auch gerade sagen. Oder die Ente isst keine Ameisen. Und dann ich so, ja, okay, macht sie nicht. Aber was hat dieser Satz hier zu tun und wann werde ich den jemals brauchen? Aber es natürlich geht nur darum, irgendwie zu erkennen.
Die Spinne trinkt Wasser. Ja. Nein, tut sie nicht.
Bestimmt. Irgendwie. Irgendwas trinkt die bestimmt auch und im Zweifel Wasser. Aber ja, also... Aber ich übersetze dann gar nicht mehr. Also das wollte ich jetzt eigentlich sagen, wenn ich in diesem Punktejagemodus bin, dann höre ich da irgendwie Le Canard de Mange irgendwas, La Fourmi oder sowas und in mein Hirn sieht, also hört den Satz auf Französisch, sieht die französischen Wörter, die da unten zur Auswahl stehen und sieht vielleicht irgendwie, da gibt es die Variante einmal mit Einzahl und einmal mit Mehrzahl und ich muss jetzt die Mehrzahl nehmen, weil es die Ameisen sind oder die Ameise. In Einzahl und ich baue das zusammen und drücke unten drauf, dann wird's grün, da wird die Übersetzung eingeblendet, aber da gucke ich gar nicht mehr hin, weil weiter, du bist jetzt hier, ich habe nur 15 Minuten Booster, ich muss weiter, ja, weiter, genau. Weiter. Und dann blase ich dadurch diese Dinger drüber und habe halt am Ende irgendwie 100% Accuracy, alles richtig gemacht, wunderbar, also mein Hörverstehen, was zwischen dem, was gesagt wurde und dem, was ich angeklickt habe, aber was mir da jetzt genau erzählt wurde, was das im Einzelnen, gerade hatte ich jetzt irgendwie Kapitel 7, so Klamotten und sowas, Unterhosen und Strumpfhosen und so ein Käse. Und dann habe ich irgendwann nach diesem Punktejagen mal wieder die nächste Episode quasi im Weiterlernen nach unten in diesem Strahl da nach unten weitergemacht und dann kam diese erste Mal Übung, wo es dann hieß, ja sowieso Strumpfhose und dann musste ich das Wort eintippen und ich so, doch keine Ahnung, was Strumpfhose heißt. Ja. Nee, von nichts eine Ahnung. Da habe ich dann auch gemerkt, so, du hast gerade 10 von diesen Dingern vorher durchgebolzt und da haben sie das Wort immer gesagt und ja, ich habe gehört, was es gesagt hat und mein Ohr entwickelt sich langsam, französische Wörter aus diesem Singsang rauszuhören, die ich dann antippen kann und sagen kann, dass da dieses Wort hat er gesagt, aber ich habe mir nicht gemerkt, was das heißt.
Na, aber das ist ja schon der erste Schritt. Also
ja, na klar, es ist auch ein Skill, den du haben musst, aber
ja. Also weil das ist ja das Problem, was du vor, also wenn man dich vor einem halben Jahr gefragt hätte oder vor 2 Monaten gefragt hätte, was das Hauptproblem beim Französisch bei dir ist, hättest du nicht gesagt, ja, weil ich manche Wörter noch nicht gelernt habe, sondern du hättest gesagt, weil es für mich alles gleich klingt und ich überhaupt nicht weiß, wie irgendwas ausgesprochen wird.
Ja.
Und das hast du jetzt eben schon nicht mehr so. Und das ist ja schon...
Es wird besser, ja. Es wird,
ein deutlicher Schritt nach vorne.
Ja, also, es wird besser, das stimmt schon.
Aber also ich kenne das aus dem Spanischen auch. Also, weil ich mache ja diese Geschwindigkeitsherausforderung, weil die halt die Punkte geben, wie bekloppt. Und da habe ich jetzt auch ein paar Tricks und zwar mache ich dieses, ich tue mir so, als würde ich nichts hören und nichts sagen können. Obwohl sagen können mache ich sogar manchmal, aber hören tue ich nichts. Weil wenn ich zugebe, dass ich was höre, dann muss ich oft eben Dinge mit der Tastatur eingeben und es braucht viel zu viel Zeit.
Das ist schrecklich, ja.
Und wenn du sagst, du hörst nichts, dann musst du das nicht machen und dann kommen ganz viele so Übersetzungssachen, wo du so eben immer ganze Wörter bekommst, so die Frauen trinken Milch oder keine Ahnung sowas, ja. Aber das, was du sagst, passiert mir da schon auch, dass da, also mir ging das mit Mittagessen, Frühstück, ja gut, Abendessen ist leicht, aber Mittagessen und Frühstück verwechsel ich dauernd. Und es passiert dann eben wirklich, dass dann eben in dem Einsatz irgendwie irgendwas kommt mit Mittagessen. Und dann habe ich dieses Wort gelesen, ich weiß jetzt schwer nicht, was es heißt. Ich glaube, es heißt nicht Desajuno, weil das ist, glaube ich, Frühstück. Und dann kommt Frühstück und dann sage ich, ach cool, das Wort hatte ich ja gerade. Gibt das Wort ein? Falsch. Ich sag, hä? Warum ist denn das jetzt falsch? Das habe ich doch eben gerade gesagt bekommen. Ja, das stand aber eben als Mittagessen. Und ich habe es überhaupt nicht kapiert, dass es, ja, also ich habe das. Es war irgendwas mit Essen. Scheiß drauf. Also, ja,
find auch gemein, dass man nicht so Gnadenpunkte manchmal kriegt, weißt du, manchmal hast du so einen ganzen Satz, der irgendwie so aus 6 oder 8 Wörtern besteht, teilweise 6. Das
ist ein Artikel falsch.
Und du hast in einem Artikel, machst du hinten ein S dran, weil du noch gehört hast, dass es Mehrzahl ist. Und aber du hast das E, weil es weiblich ist, dann nicht dazwischen.
Ja,
und, genau. Oder du vertippst dich bei diesem einen Ding irgendwie und rutscht da so ein Stück ab. Und vorne teilweise so Substantive, wenn du da irgendwas falsch schreibst, irgendwo ein Doppel-T hinmachst, wo nur ein T, das, da sieht er ja gnadenfrei drüber hinweg.
Genau, ein Buchstabe falsch ist okay.
Ist okay, aber wehe, es ist die weibliche oder die Mehrzahlendung hinten, da ist er gnadenlos. Also, nee, da fehlt ein S, das ist komplett falsch. Du hast irgendwie so 20 Buchstaben eingegeben, hast ein so ein Ding mit 0 Punkten. Also, ich habe genau vorne das mit dem Wir und der und der Form von dem irgendwas und dem Kontext, das habe ich alles richtig halt mit.
Maul, null die, Punkte.
Null Punkte. So, ich sage, das ist ein bisschen unfair.
Ja.
Und auch, wenn dein Bonus, wenn dein komischer XP-Booster noch 3 Minuten geht und du brauchst 3 Minuten 4 Sekunden, kriegst du für die gesamten 3 Minuten keinen Booster. Wird dann einfach, ja. Die Verdoppelung ist dann weg. Eigentlich mir auch so, der ist auch ein bisschen garstig, da kann man, kann man auch irgendwie noch drüber hinwegsehen.
Obwohl ich glaube, bei diesen Geschwindigkeitsrunden, die kosten ja was, gell? Da zahlst du ja immer irgendwie
komische
10 Gems. Und ich glaube, bei denen ist das so, dass du dann die 80 Punkte bekommst, egal ob das dann abgelaufen ist. Es kann sein, dass es unter bestimmten Voraussetzungen es dann wieder auf 40 zurücksetzt, aber ich meine, es ist so, weil das mache ich nämlich immer so, wenn ich weiß, ich habe nur noch irgendwie unter einer Minute oder so, dann mache ich auf jeden Fall eine von diesen Speedrunden, weil da kriege ich dann noch die 80 Punkte.
Okay. Da ich die Speedrunden hasse, ist lustig, ich bin dann teilweise voll schnell bei diesen Hörverstehen-Dingern, die schaffe ich teilweise in unter einer Minute, und da denke ich mir so, ah, was ist jetzt wieder richtig, richtig flott, und dann mache ich so eine Speedrunde, wo ich flott sein muss, und dann bin ich wie blockiert, da geht gar nichts, das ist furchtbar. Die ersten 3 packe ich dann schon immer noch irgendwie, aber
ja, es gibt ja unterschiedliche,
Level 2 oder so, da werde ich dann, finde ich dann doof.
Also jetzt die letzten 2 Wochen gab es so Speedrunden. Es ist komisch, diese Speedrunden, die sind aber auch unterschiedlich für die verschiedenen Sprachen. Also ich habe das Gefühl, ich habe ja mehrere Sprachen, und da habe ich also letzte Woche waren so Speedrunden, die irgendwie 80 Punkte gegeben haben. Die gab es aber nur für Spanisch und noch irgendwas anderes, Ukrainisch, glaube ich. Und für Französisch, Norwegisch und weiß der Teufel noch irgendwas anderes. Gab es irgendeine andere Art von Speedrunde, wo es weniger Punkte gab, die auch viel schwerer waren. Also zum Beispiel diese Matching-Sachen, die wirklich hart sind.
Ja, da ist das dritte Level immer schier endlos.
Ja, genau. Und jetzt auch bei den Speedrunden, da habe ich jetzt die Woche ist was, wo es immer diese 3 Stufen gibt. Gell? Also du erreichst im Endeffekt immer wenn du die 3 Stufen schaffst, ich glaube, in 1,5 Minuten eine bestimmte Anzahl von Dingen, kriegst du 80 Punkte. Und wenn du das nicht schaffst, kriegst du nur 20 Punkte oder so. Und letzte Woche war aber was anderes. Da war das mit diesen 3 Stufen, wo du die 3 Stufen und dann ist es immer fest. Und dann kommt die nächste Stufe und dann kommt die nächste Stufe. Und dann gibt's noch, also wo, glaube ich, 3x3 Stufen gab's. Und dann wirst du, wenn du es einmal nicht schaffst, wirst du irgendwie wirst du 4 Stufen zurückgesetzt oder so, also wo es viel brachialer war, die Bestrafung, aber du halt unheimlich schnell wahnsinnig viel, also ich mache dann in so einer Viertelstunde mache ich halt 700, 800 Punkte, ne? Also es ist halt völlig irre, und es führt halt dazu, dass ich nur noch die Wiederholung und dann in der Regel auch auf Spanisch mache, weil komischerweise da kann ich es am besten, weil ich eben da noch nicht so viele Vokabeln habe, wie auf Französisch und auf Norwegisch. Das heißt, es ist da einfacher für mich. Und die Vokabeln, die ich da halt habe, die kann ich halt jetzt schon super gut, die sind halt mittlerweile eigentlich schon langweilig, weil ich halt die letzten 2 Wochen habe ich mit denen halt Punkte gebolzt, und die kann ich halt im Schlaf jetzt. Also ich muss mich jetzt zwingen, zum Glück bin ich jetzt in der Liga, die sehr leicht ist, also wo die Gegner super schwach sind, sodass ich die letzten Tage eben neue Vokabeln gelernt habe. Aber wenn ich jetzt starke Gegner hätte, würde ich einfach Punkte bolzen wie verrückt und würde überhaupt nichts lernen. Also würde halt nur das, was ich kann, noch mehr wiederholen, immer wieder wiederholen und immer 80 Punkte und dann eben 800 Punkte, also ja, 1500 Punkte am Tag machen.
Ja gut, es war vielleicht tatsächlich auch nicht verkehrt, ne? Weil auch mit diesem permanenten Wiederholen und Bolzen, du schraubst diese Vokabel ja dann auch wirklich ultra fest in deinen Kopf rein.
Klar. Ja gut, das ist das, was man häufig ja nicht macht, gell?
Genau.
Dieses Wiederholen von scheinbar Einfachem.
Und genau, ja, das
hast schon recht.
Ist vielleicht genau das, was das hier motiviert, und irgendwann wird es dir dann wirklich so langweilig, dass du dann, entweder ist natürlich die Gefahr, dass du dann aufhörst und sagst, ja, ist öde dieses Programm. Oder aber dann irgendwann, das wäre das, was zu hoffen wäre, dass du dann wieder zurückgehst und sagst, ich muss jetzt doch mal irgendwie nochmal 3 Level hier weitermachen vorne. Ich bin ja jetzt motiviert, dass ich in diesem Französischkurs, dieser erste Kurs, Grünschnabel oder wie er heißt, der hat 8 Stufen. Jeder dieser Stufen hat irgendwie, weiß ich nicht, so 6 oder 7 Unterlevel nochmal. Und ich bin jetzt in der letzten und werde demzufolge diesen gesamten Grünschnabelkurs jetzt dann mal abschließen.
Ach, cool. Also diesen ganzen. Okay. Dann bist du Reisender danach, oder?
Danach werde ich dann Reisender, genau.
Und, wow, das ist schon ganz schön weit.
Und ich habe vor allen Dingen den gesamten Kurs vorne. Also du kannst ja das Level fertig machen, dann kannst du zum nächsten weiter. Und du kannst dich aber auch noch entscheiden, ob du das noch auf Königslevel bringen willst, dann wird es so golden. Da sind wir wieder beim letzten Thema, bei der letzten Kapitelmarke zurück. Also du kannst dich dann noch für jede Ebene noch zum König krönen lassen, was auch 40 oder mit Booster 80 Punkte bringt.
Ist es diese am Ende von jedem Artikel dieser Pokal? Ist es das?
Ja, genau. Dann wird das Ding golden quasi. Kannst du auch jetzt noch rückwirkend für jede Ebene machen,
ja, wenn du genau
hingehst und das nochmal.
Stimmt, das macht mein Sohn auch häufig, ja.
Das habe ich mit allen gemacht. Das heißt, ich habe jetzt die gesamte Grünschnabel-Dings bis auf die paar wenigen Level, die noch vor mir liegen, alle golden gemacht und da auch viele Punkte eingesammelt. Und das ist schon so, dass du dann hast du es ja auch alles wirklich oft wiederholt. Und insofern. Das sitzt dann. Deshalb habe ich jetzt auch mit Italienisch und Spanisch eigentlich wieder aufgehört, weil ich, also für mich funktioniert das nicht, die so durcheinander zu lernen, sondern ich versuche jetzt erstmal so diese Regeln vom Französischen mir drauf zu schaffen und mache da jetzt weiter. Und das motiviert dann schon, wenn man zum Ende hinkommt und so das Ende sieht von diesem Block und der nächste Block dann eben verspricht irgendwie Vokabeln oder Stoff für einfache Kommunikation. Auch das Überthema Reisender, das ist ja der Grund, warum ich das überhaupt mache. Weil ich Frankreich Reisender bin gelegentlich und mir hilflos vorkommen. Insofern, das zieht mich jetzt schon. Ich will da in diese zweite Ebene rein. Und na klar, du kannst immer draufdrücken und sagen, hierhin springen. Glaube ich, eine Funktion für Leute, die halt irgendwie schon so Schulvorbildungswissen mitbringen und halt nicht ja, bei Null anfangen wollen.
Bei Französisch und bei Norwegisch gemacht.
Genau, aber das ist halt so ein Knopf, der ist da zwar immer, aber da drücke ich halt nicht drauf, weil ich weiß, ich wäre dann verloren. Also ich würde ja einfach sagen.
Das ist auch echt hart, diese Tests.
Ja, also. Genau.
Das habe ich auch schon gesagt, dass ich da eben eigentlich würde ich bei Norwegisch gern noch höher reinsteigen, weil das, was ich neu lerne, eigentlich zu einfach ist, aber ich schaffe halt nicht diese noch höheren Tests, um noch mehr zu überspringen, das ist das Problem.
Was aber ja total gut ist, ne? Dass er dir, also das würde dich ja wahrscheinlich einfach hart frustrieren, wenn du dann da drin wärst und auch dort dauernd irgendwelche total simplen Fehler machen würdest, weil dir irgendwelche Konjugationsregeln nicht ganz fest sitzen. Die Vokabeln kannst du vielleicht, aber
ja, gut, aber es führt natürlich jetzt dazu, dass ich jetzt so die Tendenz habe, Norwegisch wenig zu lernen, weil ich mich zu stark unterfordert fühle.
Ja, okay, verstehe. Ja, ich habe bei Spanisch hatte ich denselben Effekt. Ich habe Spanisch damals so ein bisschen mit Memrise gelernt, damals noch. Bin ja jetzt bei Duolingo auch reingekommen und habe gesagt, ja, überspring mal hier den Anfang, was irgendwie Mama, Papa, Kind heißt, weiß ich noch. Und dann hat es mir so Tests gemacht und war dann auch ganz schnell bei den Tests so am Punkt, wo ich dachte so, ja, ist auch schon eine Weile her mit dem Memrise. Und dann hat er dann irgendwann mich dann doch wieder ziemlich weit vorne einsortiert. Und ja, ist vielleicht auch, man überschätzt sich ja schnell. Und
ja,
das Ding merkt es dann halt gnadenlos und sagt, nee, du fängst mal dann hier jetzt doch wieder bei Mama, Papa, Kind und Frühstück und sowas an. Ja, und meine Güte, da muss man da halt durch.
Ja, ist dann wohl so.
Ja, macht aber tatsächlich jetzt durch diese Freundeslistensache tatsächlich Spaß, wenn man dann auch über diese Freundesmissionen mit irgendwelchen Menschen, die man kennt oder nicht ganz so gut kennt oder zumindest schon mal im Internet irgendwo getroffen hat, die man da zum Freund oder Freundin hat, so durchmachen kann und dann sich gegenseitig immer bejubeln und.
Ja, obwohl die ja auch extrem unterschiedlich sind, gell? Also ich habe da. Letzte Woche habe ich was mit meinem Sohn zusammen gemacht. Das war irgendwie so, ich glaube, 55 Level mit mindestens 90% Accuracy. Was schon, ja, ist gut machbar, aber was schon ordentlich ist. Und jetzt diese Woche ist es 1500 Punkte zusammen machen.
1500 Punkte mache ich alleine am Tag.
Ja, ja, genau.
Also, das ist halt lächerlich.
Ja, und du hast 7 Tage Zeit oder so, dafür ist es vollkommen absurd. Genau. Ja, also, ja. Wer als erster anfängt, der ballert's weg und dann ist die Mission erledigt.
Genau. Ja, richtig.
Ja. Naja, nun, mei. Auch diese komischen Monatsmissionen, ich glaube, das muss halt langzeitmotivierend bleiben.
Habe ich auch schon fertig, die Monatsmission.
Ja, genau. Und den wievielten haben wir heute?
Wir haben den 9. Den
8. oder so, ja, genau. Ja.
Ja, ist halt Gamification, ja, das funktioniert dann schon. Das ist,
ja.
Ist halt mal eine leichte Version, eine leichte Mission, ist halt so.
Ja, also ich bin auch gespannt, ob ich dranbleibe. Ich hoffe es sehr, weil Frankreich steht mit Sicherheit früher oder später wieder auf der Fahrtenliste. Und es würde mich halt schon freuen, wenn ich, also ich weiß noch, dass ich jetzt den letzten Frankreich-Urlaub in Cap-Breton, da waren wir ein bisschen länger, da bin ich dann mit dem Fahrrad zum Bäcker gefahren morgens und dann bin ich da in den Bäcker rein und meine Frau hatte mir so eine richtig lange Liste mitgegeben mit irgendeinem komischen Pudding-Quark-Teilchen oder irgendwas, was sie da haben wollte, ich weiß schon nicht mehr, wie das Biest hieß, und irgendwelchen, ja, natürlich das übliche Baguette und das Pain au Chocolat und was man sonst noch so alles braucht vom Bäcker. Und dann fing ich halt an, da zu erzählen, was ich alles haben will, und dann hat er immer Rückfragen gestellt. Und es gäbe das auch noch mit dem und dem und ob ich das so oder mit Schokolade oder irgendwas will. Und in dem Augenblick, da alle mein ganzer Plan, was für Wörter ich mir zurechtgelegt hatte, ist halt wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Und ich stand da und irgendwann hat er dann so ganz mitleidig angefangen, Englisch mit mir zu reden.
Aber, ja, das ist ja jetzt in Frankreich leider so.
Ja, dann so nach dem Motto, jetzt komm, hör auf, dir hier einen abzubrechen. Wir können auch Englisch sprechen, hier ist hier Touristenhochburg, von wegen. Du musst hier nicht die Show abziehen, wir sind ja nicht in Paris, so kam ich mir vor, weißt du.
Nee, die ist mir in Frankreich auch aufgefallen letztes Jahr, das hat da ein Umdenken stattgefunden. Früher war das ja auch so ein Klischee, dass die Franzosen immer erwarten, dass man Französisch spricht, weil sie selbst auch nur Französisch sprechen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also ich hatte eher das Gefühl so, weil sie selbst zeigen wollen, dass sie halt nicht die Hinterwäldler sind, als die sie ewig dargestellt wurden, wollen die eben auch Englisch sprechen. Also ich hatte häufig das Gefühl so, die wollen unbedingt Englisch sprechen. Ich hatte sogar Lokale, wo die direkt auf Englisch angefangen haben und so hipstermäßig sogar fast ein bisschen. Nicht nur fast ein bisschen, sondern eigentlich richtig hipstermäßig. Ich glaube, da hat sich viel getan in den letzten 20 Jahren.
Ja, und vor allen Dingen in so Serviceberufen wie jetzt Rezeptionen irgendwie im Hotel oder am Campingplatz und irgendwie bessere gehobene Restaurants oder irgendwie den edlen Patisserie am besten Platz der Stadt, da spricht man schon Englisch und das da auch ohne mit der Wimper zu zucken und ohne, dass du schief angeschaut wirst. Oder das kleine familiengeführte Restaurant irgendwo, was eine enorm teure Miete mitten in der Bordeauxer Innenstadt zahlt, das ist natürlich darauf angewiesen, jeden Kunden irgendwie halbwegs glücklich zu machen, damit die wiederkommen und damit die im Zweifel fröhlich da rausgehen und es weitersagen oder bei Google nicht auf den Ein-Sterne-Knopf drücken. Das bringt die natürlich nicht weiter, dich vom Kopf zu stoßen, wenn sie es dann eigentlich können. Aber du triffst halt auch noch viele, die es nicht können oder nicht wollen aus irgendwelchen anderen Gründen.
Ja.
Und dann ist halt Sprachbarriere und dann stehst du da. Oder ich stehe dann da. Du nicht, du kannst es ja.
Ja, doch, das kommst dann. In Norwegen ist mir das auch passiert, im Supermarkt. Ja, wunderbar, die Verständigung, gar kein Problem. Und dann fragt die Kassiererin, Pusse? Und ich habe gefragt, was? Was hat die gesagt? Ich habe es nicht verstanden, ja. Das heißt, die hat mich halt gefragt, Tüte. Ob ich eine Tüte haben will.
Ja, das, genau. Die Story habe ich
halt nicht. Ich kannte einfach das Wort nicht.
Die Scheiße. Story habe ich hier, glaube ich, schon 100 Mal erzählt. Das in Spanisch auch, Tüte, Bolsa heißt. Aha. Und dass meine Frau sich da immer darüber lustig macht, dass ich dieses Wort jedes Mal zwischen zwei Spanienurlauben vergesse.
Ja.
Und dann an der Kasse gefragt werde, ob ich gerne eine Bolsa hätte und dann immer komplett wie paralysiert dastehe, was die Frau von mir will, weil sie ja, nicht genau. nach meiner Karte,
und,
weil
ich genau, und dann überlegt mir so, was kann die jetzt gefragt haben? Ist es irgendeine Zahl? Irgendein Schein, irgendwas.
Geht's um Zahlungsmittel, genau.
Halt, ich verstehe es nicht.
Oder so zu tun.
Und wahrscheinlich haben wir an der Uni das Wort Puse nichts gelernt. Also das war mir vollkommen neu. Ich kannte es aber nicht und ich habe es nicht kapiert. Und dann, Do you want a bag? Ah ja, okay. Entschuldigung.
Es ist auch eine Frage, die dir in dem deutschen Supermarkt nicht gestellt wird. Zumindest nicht mehr. Stimmt. Vielleicht war das früher so.
Ja, stimmt.
So.
Ja,
aber du musst dir ja heutzutage die Tüte, also Plastik kriegst du ja eh nicht mehr in Deutschland und Papier.
Ja, die legst du mit drauf.
Das wird von dir erwartet, dass du dir die selbst nimmst. Du fragst im Zweifel manchmal, also ich kenne einen kleinen Supermarkt in Frankfurt, da musst du die Kassenkraft danach fragen, wenn du eine haben willst. Aber es käme in Deutschland, zumindest ist mir das noch lange nicht mehr passiert, dass mich einer fragt, ob ich die haben will. Das passiert dir manchmal so im Bäcker oder beim Metzger oder so, dass sie eine Tüte dazu, die kostet aber 15 Cent oder so, wenn du so aussiehst, als ob du keine dabei hast, aber oder in der Apotheke. Dass man irgendwie wollen so Papiertütchen, wenn du mehrere Sachen kaufst, aber im Supermarkt kommt dir das nicht mehr vor.
Nee.
Ja, aber das ist, meine Frau macht sich ja jedes Mal lustig, wenn ich dann wieder an dem Wort Wolfer gescheitert bin, zum dritten Spanienurlaub in Folge oder zum fünften eher so, und sie dann schon, einmal hat sie es mir irgendwie auf dem Weg dahin durch Frankreich hatten wir das Thema irgendwann, dass sie schon so in Antizipation, dass das wieder passieren wird, sich schon im Vorhinein über mich lustig gemacht wird. Und ich dachte so, nee, diesmal nicht, jetzt haben wir es ja extra besprochen. Und es ist natürlich wieder passiert, weil in dem Augenblick bringt sie dich aus dem Konzept, die Verkäuferin, und dann stehst du da dumm da. Meine Frau ist da fast zusammengebrochen hier vor Lachen, als ich das wieder nicht verstanden habe. Das ist schwierig, aber so ist das halt. Weil in Länder fährt, wo man die Sprache nicht spricht, muss man sich dem Gelächter aussetzen.
Ja, wir versuchen es wenigstens. Wir arbeiten an uns.
Ja, ich kann nicht behaupten, dass ich das in Frankreich bisher nennenswert versucht hätte. Also,
ja, aber ich finde, man merkt bei dir schon sehr viel. Also die Entwicklung, die du da in den letzten Wochen gemacht hast, ist auf jeden Fall merklich. Jetzt schon. Ja, ja.
Na gut. Ich wusste gar nicht, dass wir das Duolingo hier noch auf die Liste setzen. Den Kapitelmarke habe ich jetzt nachgetragen. Hast du noch eine Kapitelmarke, die du verschwiegen hast?
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Gut, dann kommen wir zu der offensichtlichen. Nämlich, was schauen wir in der kommenden Woche?
Ja, was schauen wir in der kommenden Woche? Ich bin dran. Wir schauen Netflix.
Warte. Ich bin auf dem Weg dahin. Vielleicht springt mich ja was an. Genre oder Richtung?
Rau, atmosphärisch, Action-Thriller, spannend. Eigentlich mehr so ein Von-Euch-Film mit einer Hauptdarstellerin, die eigentlich als extrem schlechte Schauspielerin verschrien ist, seit den 90er Jahren schon. Die auch eigentlich als nicht wahnsinnig gute Sängerin verschrieben ist, weil sie eigentlich Tänzerin ist. Aber eine erfolgreiche Sängerin in den 90ern war. Und weißt du, um was es geht?
Nee, überhaupt nicht. Hier springt mich auch nichts an, was ich jetzt denken könnte, dass das ist.
Also wir schauen The Mother mit J-Lo.
Aha, okay. The Mother.
J-Lo und Joseph Fiennes.
Ist der mit Ralph Fiennes verwandt?
Ich glaube, das ist sein Bruder.
Bruder?
Aber das ist dünnes Eis.
Okay. The Mother. Eine Auftragskillerin mit Militärausbildung taucht aus der Versenkung auf, um ihre Tochter, die sie nie kennengelernt hat, vor rachsüchtigen Verbrechern zu beschützen.
Ja, das ist großer Unsinn. Aber
das klingt schon ab Freitag auf Netflix. Das also ist dann,
ja. Auf jeden Fall neu.
Auf jeden Fall sehr neu, sehr frisch. Okay, wurde mir jetzt tatsächlich nicht angezeigt hier irgendwie. Muss ich jetzt über die Suchfunktion finden.
Ja, das haben wir schon festgestellt, dass sehr unterschiedliche Dinge angezeigt werden. Auf Platz 1 wurde mir Black Knight angeboten. Das ist aber eine Serie. Dystopisch, rau, Science-Fiction, düster. Das sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Sehr entsättigt. Alles sehr gelb-schwarz. Das werde ich mir auch anschauen. Okay. Und dann auf Platz 2 habe ich gleich The Mother, also.
Gut, dann schauen wir genau das, The Mother, mit J-Lo in der Hauptrolle. Ich weiß irgendwie, als du das vorher gesagt hast, war ich eher so bei, wie heißt denn diese Deutsche, die ich so nicht leiden kann?
Sängerin oder Schauspielerin? Nein,
Schauspielerin, die Blonde. Ah, oh, heute habe ich echt Wortfindungsstörung.
Blanc, Eva Habermann?
Nee, viel älter hier.
Maria Furtwängler? Blonde deutsche Schauspielerin? Uschi Glas?
Ja, so ähnlich, ein bisschen jünger. Ist
aber nicht richtig blond. Jutta Speidel.
Gottes Willen, ich nicht mal ein Bild vor Augen.
Das ist ja eine schöne neue
Kapitelmarke. Ich sehe sie vor mir, ich komme nicht auf ihn.
Nicht sagen, ich rate es. Also eine blonde Schauspielerin, ältere, warte, ist es nicht Iris Berben? Katja Riemann.
Nein, aber es wird Iris Berben, oh, und Katja Riemann ist nah dran, so in die
Corinna Harfuch.
Nee, auch nicht, die mag ich sogar ein bisschen.
Ja, die kommt aus dem Osten. Aber vom Alter ist,
Entschuldigung, jetzt habe ich...
Ah, ich glaube, da wäre ich nie drauf gekommen. Obwohl es völlig naheliegend ist, du hast recht.
Ja, an die musste ich denken, aber ich kam auf ihren Namen nicht, als du gesagt hast, irgendwie schlechte Schauspielerin, die so...
Corinna Harfuch war ich sogar nah dran, weil die haben ja beide in Unser Lehrer Dr. Specht mitgespielt. Die waren ja da Konkurrentinnen, die Specht buhlen.
Gut, okay. Veronika Maria Cecilia Ferres.
Oh, da habe ich neulich einen Ausschnitt gesehen von, kennst du unser Lehrer Dr. Specht? Ja, oder? Sagt dir was, oder?
Ich habe den, weiß ich, Robert Azorn?
Ja, genau.
Ich habe den vor mir so, wahrscheinlich das Coverbild aus der Fernsehzeitung, aber ich bin nicht sicher, ob ich davon mehr als eine Stunde gesehen habe in meinem Leben.
Ich habe da alles gesehen von
mir.
But why? Wir haben damals mit meiner Mutter noch, also als ich ein Kind war halt, haben wir so Vorabendserien gesehen und das war eine davon, die wir gesehen haben.
Anita Kuflat hat sie gespielt.
Genau. Das war, glaube ich, ihr Breakthrough, oder? Und ich habe da neulich bei TikTok oder so Ausschnitt gesehen, Mann, ist das schlecht gealtert. Huiuiui. wo er einen Monolog quasi führt über das Thema, ob man das N-Wort sagen darf. Also der sagt da halt nicht N-Wort, sondern der sagt das Wort halt, gell? Das ist halt ein Monolog, der heute also so wirklich so wahnsinnig weit rechts außen stattfinden würde nur noch. Yeah. Das ist wirklich erschreckend. Das war mir nicht bewusst, dass das, das ist richtig reaktionär. Aber gut, da haben sich die Zeiten halt auch geändert seit den 90ern, ne?
Krass.
Ja, also es ist wirklich derb. So ein Plädoyer gegen die Verdummung der Sprache und bla 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 und so. Also was man heute bei viel harmloseren Dingen hört und normal findet und da halt, was das angeht, gell? Also ich glaube, aufgehängt am Wort Schaumkuss, natürlich. Ist ja klar.
Natürlich.
Ja. Und er ist dann herleitet, lateinisch und so, gell? So, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja.
Tja, wie sind wir jetzt bei Veronika Ferres gelandet? Das ist, ist entglitten, diese Kapitelmarke.
Das gefällt mir, muss ich sagen. Das ist eine schöne Kategorie. Wir sollten ein Spiel draus machen, ein wiederkehrendes. Jemand denkt an irgendeinen Schauspieler, gibt ein paar
völlig
random Fakten.
Und dann irgendwie, wie sagt man, nutzlose Tipps.
Ja, genau.
Und die anderen
so, müssen eine sich deutsche blonde Schauspielerin. So, und dann gib ihm. Gefällt mir.
Okay. Ja. Weiß ich nicht, ob das so zur Unterhaltung dient.
Weiß ich auch nicht. Nee.
Okay, Jazzwitz haben wir diese Woche nicht. Die von ChatGPT taugen ja nichts. Von daher.
Was soll das heißen? Super.
Die haben immer nur die äußere Form gehabt und nie irgendwie eine Pointe.
Schade.
Nee, von daher lassen wir diese Kapitelmarke diese Woche mal weg. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei weit über 2,5 Stunden hier auf meiner Aufnahmezahl.
Ja, du hast aber am Anfang auch gesagt, dass wir Aufnahme drücken und dann haben wir erst noch ein bisschen geplaudert. Also
ja,
ich glaube, wir sind bei
höchstens 2,5 oder so. Aber ja, genau. Egal wie, wir machen jetzt den Deckel drauf. Wir danken fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich auf sneakpod.de unter der Folge 779 eure Kommentare loswerden. Murder Mystery 2 wird jetzt wahrscheinlich nicht so die starke Kommentar-Draw hier aus dem Internet saugen, aber vielleicht habt ihr Meinungen zu Picard. Das hat ja hier auch den größten Teil der Sendung eingenommen. Oder zur Krönung. Wir lesen das immer gern. Wir antworten auch zurück. Ansonsten könnt ihr uns folgen bei den üblichen Social Media Kanälen, hier bei dem Space Clown oder auf Mastodon, Facebook, wo auch immer ihr wollt. Nächste Woche wieder einschalten, wenn wir in der 780 den J-Lo-Film The Mother, heißt er The Mother? Ich habe das Tab schon wieder zugemacht.
Ja, genau.
The Mother gucken und dann hoffentlich wieder mit Stefan. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.